Herzlich willkommen bei Vinyl und HiFi Coffee Break. In diesem Format stelle ich euch zusammen mit Thomas The Voice Exclusive HiFi Produkte vor, die wir der HiFi Community empfehlen möchten. Diesmal ist es der Acoustic Energy AE1 40th Anniversary Edition Lautsprecher, der mit einer beispiellosen Kombination aus Leistung, Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis zu überzeugen weiß. Als Special Guest haben wir den in der Community bestens bekannten Markenbotschafter von Acoustic Energy, Markus Pajonk, auf eine Tasse Kaffee eingeladen. Der Talk ist kompakt genug, damit er auch in eure Pause vom Alltag perfekt hineinpasst. Und somit begrüße ich mit Heißgetränk im Anschlag den lieben Markus. Ganz herzliche Grüße aus Karlsruhe. Hi.
Ja, hi.
Und natürlich auch Fernprost an den lieben Thomas nach Merane. Hallo.
Kaffee schon bereit.
Sachsen ist das üblich. Sehr gut. Also dreimal heiß, das heißt, wir starten in den Coffee Break und ich freue mich, Markus, dass du dir nach so relativ kurzer Zeit, wo wir ja erst eine Sendung zusammen hatten, wieder mal Zeit genommen hast, hier ins Vinyl und Universum zurückzukehren. Heute vor allem im Hintergrund mal kein Livestream, aber wir wollen natürlich jetzt auch mal deine Verbindung zu Acoustic Energy so ein bisschen nutzen und sozusagen weiter tiefer einbohren, denn damals, als wir den Livestream gemacht haben, da hatten wir das Thema Good Old HiFi Times, waren ja da so ein bisschen allgemeiner unterwegs, haben eine gemeinsame Zeitreise gemacht. Was wir dennoch nicht so richtig wissen von dir, wäre eigentlich schon gleich meine erste Frage, mein Lieber. Was sind denn eigentlich so deine frühesten Erinnerungen an HiFi, sag mal?
Die frühesten Erinnerungen an HiFi, also erstmal hallo Community. Und meine frühesten Erinnerungen, Timo, an HiFi sind der CD-Player. Damit fing alles an. Die ersten CD-Player damals, die ersten CD-Player waren vierstellige D-Mark-Beträge und dann purzelten die Preise und dann wurde es für viele faszinierend günstig und den ersten CD-Spieler, weil der dann beim lokalen Händler für 499 D-Mark, glaube ich, im Angebot war, musste meine Mutter dann für meinen Bruder kaufen, der noch irgendwie bei der Bundeswehr war oder irgendwo auf Urlaub oder was auch immer. Und war dann genau in Angebotsgeschichte und da CD-Player und das war halt ja, dann so 1984, 85 und irgendwo um den Dreh. Es war dann ein Multitech-CD-Spieler, der eine Yamaha-Technik drin gehabt haben sollte. Früher war es immer sehr populär zu sagen, da ist die und die Technik drin und immer von namhaften Herstellern. Mhm. Die Lautsprecher waren immer Pioneer bestückt und die CD-Player waren dann zum Beispiel wie dieser, der hatte dann eine Yamaha-Technik drin und der hieß, und der kam von Multitech aus Holland, glaube ich. Eine Brand, der war 499 D-Mark, der erste Eisbrecher, der unter 500 D-Mark zu haben war.
Sehr cool.
83, 84 und dann fing es an so mit, damals noch mit Chris de Burgh, The Getaway und das habe ich dann einmal darüber gehört. Das war dann schon für mich faszinierend, so mit dem CD-Player und so fing die ganze Geschichte irgendwie an.
Zeitlich warst du da so etwa vor der ersten AE1, aber das gucken wir uns gleich dann nochmal genauer ein, weil so auf die Historie gehen. Spannend. Thomas, kannst du da anknüpfen? Hast du in den 80er auch CDs gehört? Was hast du da für ein Gerät gehabt? Weißt du das noch?
Ja, also meine HiFi-Geschichte ging ein bisschen eher los und zwar war das, ich sag jetzt mal rund 81 oder so. Und das ging natürlich mit den ganz normalen Monokassettenrekorder, den wir zu DDR-Zeiten hatten, los. Und als es dann, habe ich dann recht schnell mit Stereo angefangen, da gab es ein Gerät Unitra. Die Marke wird vielleicht jetzt ein bisschen jemandem bekannt sein. Das war eine polnische Marke, die halt eben auch ein Kassettendeck mit eingebauten Verstärker angeboten hat. Stereo, das war halt eben ein großer Hit. Und da konnte man einfach zwei Boxen ranstecken und dann ging die Miets ab mit Anzeigen zum Aussteuern und richtigen Pipapo und Schieberegeln und so. Und das hat damals 650 Ostmark gekauft. Hm. Kostet das Teil, was im Verhältnis schon viel Geld war. Ja, damit ging meine HiFi-Reise in dem Sinne los. CDs waren ja, oder CD-Spieler waren ja zu DDR-Zeiten, zwar irgendwann mal Ende der DDR-Zeit, schon geplant. Also es gab schon welche Firmen, glaube ich, von Sonneberg, die RFT-Werke, die hatten sowas mal mit in Kooperation mit Sanyo, haben wir wieder dieses Inlay, aber zu DDR-Zeiten, wir hatten nicht die Technik, Laser zu bauen, dort mit eingekauft zu werden. War zur Leipziger Messe schon gesehen, aber dann hat sich das ja alles anders entwickelt. Sprich, aber trotzdem gab es auf dem Schwarzmarkt schon CDs und ich hatte schon zwei Yellow-CDs, die Stella und die One Second hatte ich schon zu DDR-Zeiten mir schon erworben, zum sage und schreibe vom Preis von 250 Ostmark das Stück.
Mhm.
Also der Durchschnittsverdiener hat irgendwo so 500, 600 Mark verdient. Also fast solche Preise im Verhältnis wie jetzt. Exquisite Sachen.
Mhm.
Und ja, und meinen ersten CD-Spieler habe ich dann nach der Wende gekauft, in Erlangen, in einem HiFi-Rundfunkladen von Telefunken. Und das Ding läuft heute noch.
Sehr
cool. Das ist zwar jetzt im Archiv, aber man könnte es anstecken und läuft heute noch. Und hatte damals schon einen Digitalausgang und so, also einen Coax-Ausgang, Analogausgang. Und damals war das ja eine Welt für mich im Moment. Ja, so ging es bei mir los.
Sehr schön, vielen Dank. Also ich kann da natürlich nicht kontern mit meinem CD-Player oder so, weil ich glaube in den 80ern habe ich nur Chiptunes gehört mit meinem ersten Atari oder so. Aber dafür haben wir ja eine extra Folge Gaming und HiFi. Schaut euch das da an, da gehe ich da ein bisschen detailreicher drauf ein. Ja, sehr schön. Aber Markus, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu Acoustic Energy, denn letzten Talk sind wir da nicht so, wie ich schon sagte, in die Tiefe eingestiegen. Beschreib uns doch gerne mal, während ich das ein oder andere Social von euch zeige, wofür Acoustic Energy eigentlich steht. Was macht die Marke für dich aus?
Acoustic Energy steht, kommt natürlich aus Großbritannien, ist gegründet worden 1987 und steht für Lautsprecher, die ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Wir fangen bei 350 Euro das Paar an, dass wir also Lautsprecher haben, die Musik oder die die Reproduktion von Musik bezahlbar machen. Dafür steht Acoustic Energy.
Mhm.
Und das mit einer sehr hohen Musikalität. Und das ist das, was mich immer fasziniert hat. Und auch als ich für ein Indie-Team um 2000 schon gearbeitet habe, habe ich immer auch Menschen empfohlen, hört euch auch Acoustic Energy an, weil ich die damals auch schon mit einem sehr fairen Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet habe und fand die auch als Mitbewerber immer sehr angenehm. Und als ich 2016 bei einer Firma aufgehört habe, die auch aus Großbritannien kommt, hatte ich die Chance, dann halt für / mit Acoustic Energy zu arbeiten und die Firma wieder vom Grund auf nach den alten Werten wieder neu aufzubauen mit einer 100er-Serie, 300er-Serie, 500er-Serie und Lautsprechern, die man halt einfach mal irgendwo vom Bedarf her braucht, auch dann mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war mir halt, das war halt eine tolle Chance, die 2016 wahrnehmen.
Und ich habe mir ja so ein paar schöne Geschichtsvideos über Acoustic Energy mal angeschaut, auch hier mit Phil Jones und der Entwicklung vom AI1, da werden wir ja gleich noch ausführlicher drauf eingehen, dann kannst du auch einen kleinen Geschichtsschwank mal dazu bringen, aber was mich vorab interessiert, hast du Phil Jones mal persönlich auch getroffen, kennengelernt?
Ich bin mit Phil Jones, ich habe ihn persönlich bisher noch nicht getroffen, ich bin aber mit Phil Jones befreundet über die Social Media Kanäle und wir sind halt im angenehm netten Austausch. Er ist halt ein Tausendsasser. Er ist auf ganz vielen Feldern unterwegs. Er hat ja damals unter anderem das Linfield-Lautsprechersystem für Boston gebaut, ist jetzt bei Edifier und hat auch mal selber noch eine andere Lautsprecherfirma nach Acoustic Energy aufgebaut und ist auf vielen, vielen Feldern tief, baut heute die PJBs, die Phil Jones Bass Units, Bass Monitore, die dann halt die großen Bassisten auf dieser Welt auch nutzen. Da hat er sich also einen hervorragenden Namen gemacht. Das ist halt auch eine Sache, die sich bei Acoustic Energy widerspiegelt. Man ist irgendwie erstaunt, wie da Bass rauskommt. Das hat immer so diese Priorität, die sich bis heute auch aufrecht gehalten hat, dass da ein gewisses Fundament geblieben ist. Dass wenn du Bass triffst oder so, hören sie es über Acoustic Energy schon irgendwie genial an. Und das ist irgendwie das Erbe von Phil Jones. Selber ist er richtig ein Exot und hat mehrere Dinge, wo man manchmal Dinge auf die KI befragen muss und ist einfach ein Entwickler und Tausendsasser und auf vielen Dingern und wird sich auch den Weltfrieden wünschen und hat da auch Konzepte und die sogar gar nicht so abwegig sind.
Ja.
Wenn man so in die Tiefe sich mal anschaut, echt der Hammer. Also ein toller Kerl.
Ja, auf jeden Fall. Spannende Geschichte. Kann man übrigens auch auf eurer Webseite, die ich gerade einblende hier auf der Videoplattform, mal ein bisschen nachlesen oder sich auch in der Fülle anschauen. Also macht auf jeden Fall Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich ist Acoustic Energy auch auf den entsprechenden Socials unterwegs. Also man findet bei den Kollegen einige Videos auf YouTube, die auch über die Homepage verlinkt sind. Aber man findet euch natürlich auch bei Instagram, was wir ebenso verlinken, als auch Facebook. Du persönlich bist ja auch unter deinem Privatnamen nochmal auf Facebook unterwegs. Das hat man auch bei unserem letzten Talk schon gezeigt. Und auch das würden wir nochmal verlinken, wer dir da so ein bisschen intimer noch folgen will. Und ja, dann kriegt ihr so ein bisschen Blick, was der Markus so macht, was Acoustic Energy so macht. Und jetzt würde mich an der Stelle interessieren, Thomas, wie ist das eigentlich bei dir? Also was sind so deine ersten Berührungspunkte mit der Marke?
Jo, also die ersten Berührungspunkte mit der Marke war das, dass ja durch die ganzen YouTube-Kanäle, die vor zweieinhalb Jahren durch den, hätte ich beinahe gesagt, Blätterwald gerauscht sind, aber da gibt es ja keine Blätter, durch den Seitenwald. Und durch die, sagen wir, bekannten und befreundeten YouTuber wurden ja die Produkte vorgestellt. Ich selber habe persönlich da noch gar keinen Kontakt zu diesen Produkten gehabt. Waren für mich komplett unter dem Radar. Und ja, man hat das immer so ein bisschen beobachtet, mal gesehen. Gut, zu messen, muss ich sagen, habe ich das jetzt gar nicht so irgendwo gesehen. Kann es sein, dass Markus da gar nicht groß ausgestellt hat, High-End oder so. Wenn, dann habe ich es dann leider verpasst. Aber man kann das ja alles nachholen. Und ja, und letzten Endes hat es dann doch unser letztes Gespräch oder eigentlich die Sache an sich, dass wir uns dann auf der einen Messe mal getroffen hatten. Das war zur Süddeutschen, wenn ich mich recht entsinne, bei so vielen Messen, die man da mal erlebt. Ja, und dann gab es eine Initiation und da habe ich gesagt, okay, ich höre mir das mal an. Und dann hat sich das so entwickelt. Und irgendwann habe ich gesagt, aufgrund dieser AE1, die wir heute bitte näher besprechen wollen, die übrigens auch im Hintergrund da zu sehen ist, machen wir es mal so, leider etwas verschwommen, dass der gesagt hat, okay, jetzt, ich höre mir das mal in Ruhe mal an. Und da habe ich mit Markus Bescheid gegeben, schicken wir mal sowas rüber und dann habe ich mir das mal angehört.
Und ihr werdet natürlich im Laufe des Talks gegen Ende zu dann auch Thomas' persönliche Höreindrücke mit der AE1 erfahren, hier exklusiv. Man hat ja schon gesehen, dass er auf seinen Socials als mal irgendwas auspackt und die Kamera hält. Aber dann werdet ihr auch hören, was seine Öhrchen so zu vermelden haben. Ja. Aber Markus, wenn du Acoustic Energy so pitchen müsstest, was würdest du denn sagen, was kann denn Acoustic Energy, was vielleicht andere nicht können?
Günstig sein.
Also sagst du, der Preispoint ist so das Entscheidende für so wenig Geld, so viel Sound, das ist Acoustic Energy's Signature Move sozusagen.
Das ist Acoustic Energy's Signature Move und es ist ja auch so, wie ich auch letztens, glaube ich, angedeutet habe oder auch immer wieder sage, bei manchen Preispolitiken von Mitbewerbern, Kollegen schäme ich mich mittlerweile, was da teilweise passiert und aufgerufen wird. Und es gibt nur ganz wenige Mitbewerber im unteren Preisbereich, die ich wirklich auch akzeptieren kann, die auch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Es gibt ja gute Mitbewerber zu uns, mit denen kabbel ich mich gerne am Markt und da kann man sich dann auch als Kunde entscheiden, was man kaufen möchte. Aber das, was halt uns auszeichnet, ist, dass wir ja bei 350 Euro pro Paar starten wollen. Das machen nicht mehr viele Importprodukte.
Also bei so Marken aus Great Britain ist ja, die haben ja so eine gewisse, ja, so ein gewisses Label, dass man dann auch sagt, so, die haben so einen besonderen Klang, so dieses Britische, was immer das bedeutet. Und es gibt ja auch so einige Hersteller mal, wo man sagt, so, wow, da kriegt man schon viel fürs Geld, so, also das passt ja dann so ein bisschen mal in diese Kette rein, aber du sagst, ihr hebt euch da nochmal ab und da müssen wir jetzt natürlich fragen, so, habt ihr da ein Geheimnis? Wenn, dann würde ich es hier nicht sagen, ne? Aber gibt es da so einen Punkt oder mehrere, woran das liegt, dass ihr etwas schafft, was andere vielleicht nicht schaffen, eben die Preise so fair oder gering zu halten, weil man kennt das ja teilweise dann nur von dem Direktvertrieb, ne, dass man dann eben da Einsparungen vornimmt und dann man dann halt eben die Systeme nur auf der Homepage rumklicken kann. Also was ist da euer Vorgehen? Wie schafft ihr das?
Also erstens gibt es jetzt zwei Mythen, über die ich aufräumen möchte, die du gerade erwähnt hast. Das erste ist der Mythos Direktvermarkter, wie die das schaffen. Wenn man sich mal andere Branchen anguckt, wo es Direktvermarktungsfirmen gibt, die sind eigentlich sogar teurer als viele andere Produkte, die in einem Wettbewerb, in einem Markt stehen. Bloß man entfernt sich von dem Markt und deshalb werden die auch gar nicht mehr so echt verglichen. Deshalb können die auch ganz anders von der Preispolitik her sein. Siehe lange Jahre Tupperware oder Vorwerk. einfach preislich etwas höher sind, aber sich am Markt entziehen als Angebote, die es am Markt gibt. So, das heißt, also Direktmarketing ist nicht per se günstiger. Das ist ein Mythos. Und woher der kommt, hat damit zu tun, vielleicht auch mit einer deutschen Neiddebatte, muss ich leider sagen, dass man Händlern ihre Spanne oder einen Verdienst nicht gönnt und deshalb meint, der würde linear wegfallen und da sei ein Wohltäter da, der direkt dann genau diese Spanne weitergibt. Das ist mit Verlaub Blödsinn und wurde gerne von der Fachpresse all die Jahre gerne hochgehalten und ist faktisch falsch, weil jede Firma hat unterschiedliche Einkaufskonditionen. Da kommen wir dann, was unseren Erfolg ausmacht. Das hat dann mit der Menge zu tun. Es hat damit zu tun, wie viel Aufschlag du rechnest, ob du mit 15% Marge zufrieden bist oder 25 brauchst oder einen hohen Apparat hast. Was Acoustic Energy wirklich besser macht als andere, ist eine ganz klare, kleine Struktur an Personal. Was nötig ist an Personal, wird auch geholt und ist auch da. Und vieles wird dann auch outgesourced und bei Bedarf dann halt hochgefahren oder auch dann bei Bedarf abgesenkt. So, und dann sind das halt nicht intensive Personalkosten. Deshalb konnten wir zum Beispiel die AE100, als wir sie 2017 in den Markt eingeführt haben, bei 350 Euro das Paar in Deutschland anbieten. Die aktuelle AE100 hoch 2 liegt immer noch bei 350 Euro das Paar. Während der Corona-Maßnahmenzeit wurden keine Preissprünge gemacht, keine Erhöhung, keine Erniedrigung, keine Absenkung. Alles komplett immer der gleiche Preis. Als 2020 die AE520 auf den Markt kam, war sie 4.000 Euro das Paar. Sie kostet jetzt, 6 Jahre danach, immer noch 4.000 Euro UVP das Paar. Das heißt also, auch diese Preiswürdigkeit beizubehalten, ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns.
Okay.
Und ja, der zweite Mythos.
Ja.
Ich wollte mal kurz einwerfen, bezüglich Eckvertrieb. Da gibt es ja in unserer Branche ja einige, die diesbezüglich ja so arbeiten, was ja prinzipiell nicht schlecht ist, aber halt, wie du, Markus, schon angedeutet hast, ja, wir verkaufen das deswegen preiswerter, weil wir ja die Händlermarge ja dann eigentlich nicht mehr drauf haben. Letzten Endes frisst dann irgendwelches, dieses eingesparte Geld wird dann ja letzten Endes dann wieder nur in globale Werbung gesteckt. Und dann, sind wir doch mal ehrlich, wer würde denn das Geld nicht haben wollen,
was der Markt hergibt.
Anbieten. Deswegen, man hat ja teilweise auch gewisses Preisniveau, wo man sagt, ich gehe jetzt mal von den 1.000 Euro Lautsprecher aus, als Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Wenn man dann sagt, okay, ich könnte den jetzt meinetwegen billiger anbieten, weil ich den Händler spare, muss dafür ein bisschen mehr Werbung aussehen, aber ich könnte ihn trotzdem machen. Nee, macht er doch nicht, weil er sich letzten Endes dann irgendwo immer an der Preisrelation seines dann irgendwo, seiner Produkte dann irgendwo findet, weil man schmeißt ja kein Geld raus. Letzten Endes hat er dann sogar, er steckt das Geld dann in die Tasche, was sonst verteilt wird, und braucht aber auch seine Leute und seinen Vertrieb, das zu machen. Und deswegen ist das wirklich, das habe ich damals schon in 90er Jahren gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Da muss man einfach mal logisch denken, dass das kein Anbieter, der vielleicht was Spezielles hat, dann umsonst den Preis nach unten geht.
Ich sage jetzt mal ganz klar die Frage, es gibt zwar immer Mythen mit Zahlen, aber warum soll jemand, der direkt vermarktet, 500 Euro für ein Produkt nehmen, was sonst überall für 1.000 Euro angeboten wird als Standard, nur weil dann irgendwelche Sachen wegfallen würden? Das würde er nicht tun. Punkt, Ende, aus.
Das habe ich ja damit jetzt, du hast jetzt
genau,
Zahlen ausgedrückt.
Genau, ich habe es jetzt mal in Zahlen ausgedrückt, genau, damit es plastisch ist, warum soll ich da verzichten? Ich würde auch keine 800 aufrufen, um mal genau diesen, Ja, ich würde vielleicht bei 900, 950 für irgendeinen Mythos, aber ganz ehrlich, wenn ich mit dem Händler dann spreche, kann man mal schauen, was da ist. Und dadurch, dass dann halt wieder die Menge eine Rolle spielt, müssen die 950 oder die 800 Euro oder wie auch immer nicht mehr marktgerecht sein und finden sich eigentlich an einer anderen Kategorie auch wieder, wenn man die Produkte mal vergleicht. Die wenigsten vergleichen es. Ich habe damals schon vor 25 Jahren den Menschen gesagt, bestellt euch die Direktvermarkter, geht zum Fachhändler, hört euch die besten Sachen beim Fachhändler an, vergleicht sie miteinander, nimmt das beste Produkt vom Fachhändler und den Direktvermarkter wieder mit nach Hause. Und entweder bleibt das eine oder das andere. Es ist ein fairer Markt, den stelle ich mich gerne, habe ich null Probleme mit, hat auch nahezu kein Fachhändler. Es gibt ein paar, klar, aber die Einzelfälle gibt es immer irgendwo. Es gibt also keinen Fachhändler, der damit ein Problem hat, dass man im Direktvermarkterbox unter dem Arm kommt. Jetzt kommt der Einwand, ja, es muss ja zu Hause klingen. Richtig. Aber wenn ich beim Händler ein Produkt habe vom Direktvermarkter und nehme das Beste, was ich beim Händler noch zusätzlich gehört habe, übers Wochenende mit und höre dann zwei Produkte zu Hause, habe ich 100% mehr schon mal gehört in den eigenen vier Wänden, was besser klingen kann, und entscheide dann. Und das ist völlig in Ordnung für mich, wenn dann das andere Produkt einem besser gefällt. Es geht mir jetzt rein um dieses Mythos, dass direkt gleich günstiger sein muss, weil da eine Marge wegfällt. Dieses ist zwar faktisch richtig, die Marge fällt weg, das heißt aber nicht, das Produkt wird günstiger. Diese Schlussfolgerung ist fehl am Platze. So, und jetzt will ich mich eigentlich zu viel Platz dem Direktvermarkten geben, weil ich stelle mich gerne im Wettbewerb und nehme es auf und sage, hier ist mein Handschuh und hört euch in Sachen meine Produkte an, gegen jeden Direktvermarkter und ich weiß, dass ich gut dastehe und würde mich auch über das Feedback freuen, wenn ich falsch liege. Könnt ihr jetzt in den Kommentaren reinschreiben, was ihr schon mal gehört habt, gegen mein Produkt von einem Direktvermarkter gegeneinander und was ihr da für einen Höreindruck habt.
Okay.
Die zweite Sache, die ich aufräumen wollte, ist, wie du gesagt hattest, Timo, dass es einen nationalen Klang gibt. So, die einen sind die britischen vom Klang her, die einen dann sind die amerikanischen, die anderen sind die japanischen. Das stimmte vor 40 Jahren zum Teil, oder zum ganz, ganz großen Teil. Hat sich aber dann immer mehr verflüssigt, weil die Hersteller natürlich global agieren, das heißt also für viele Märkte die Produkte produzieren müssen. Dann gibt es die Entwickler, wie zum Beispiel ganz vorne an Karl-Heinz Fink. Karl-Heinz Fink, der sitzt in Essen, müsste eigentlich jedes Produkt, was er sozusagen entwickelt, müsste ja teutonisch klingen oder Badewannensound, weil Taunus und Deutschland. Nein, es klingt überall anders. Das heißt also, wenn er für Yamaha produziert, dann, das hat er ja in der Vergangenheit vor Jahren mal gemacht, dann ist das mit denen abgestimmt, wie es klingen soll. Mhm. Und das ist dann für den globalen Markt. So, dass es früher so gegeben hat, hat natürlich mit den Häusern, mit dem Umfeld zu tun, mit den Räumlichkeiten, wie viel Quadratmeter zum Beispiel laufen in Großbritannien Kompaktlautsprecher deutlich besser als in Deutschland. In Japan ist die Ur-AE1, um mal wieder auf diesen Lautsprecher zu kommen, ein absoluter Highseller gewesen, weil in deren 16 Quadratmeter Wohnzimmern so ein schöner kleiner kompakter Lautsprecher genau das Richtige ist. Noch teilweise mit einem kleinen Ständer drauf oder teilweise mit Bookshelf-Lösungen damals schon, weil da ist es dann halt, hat halt damit zu tun. Und wenn du Pappbänder hast oder Mauerwerk, vornehmlich in den Ländern, hat das natürlich eine Rolle gespielt, um deine Lautsprecher zu entwickeln. Und somit hatten die dann immer, wenn die dann exportiert worden sind, auch einen gewissen eigenen Klang, der dann da war.
Mhm.
Und das hat sich aber in den 40 Jahren durch globalen Markt, durch globale Anbieter, durch globale Möglichkeiten, wo produziere ich oder wer ist die Entwicklungsabteilung oder wo sitzt was, hat sich das alles in der Form verflüssigt. Also es gibt keinen britischen Klang mehr in dem Sinne, aber es gibt zum Beispiel bei uns die AE300-2 als Lautsprecher, die arbeitet noch mit dem berühmten BBC-DIP, der auch in der AE1 drin ist. Und das ist zum Beispiel dann wieder ein britischer Klang. Aber das hat speziell mit dem Lautsprecher zu tun.
Ja.
Weil diesen BBC-Dip haben wir nicht von der AE100 bis zu unserer Corinium hoch, sondern der findet sich in der 300er-Serie wieder und auch ein bisschen in der AE1.
Also erstmal, Markus, vielen Dank für die Sicherstellung vom Bildungsfernsehen beziehungsweise Bildungspodcast. Was man mit so einem kleinen Nebensatz anrichten kann, ne? Das seht ihr mal. Haben wir eine kleine Schleife gedreht. Aber finde ich gut, dass wir das gemacht haben. Also ist mir jetzt natürlich auch nicht ganz fremd, diese Diskussionen, die es an Fronten mal so gibt diesbezüglich. Deswegen hatte ich, glaube ich, versuche mich immer selber zu zitieren. Man sagt ja das. Aber ich finde das gut, dass du damit jetzt aufgeräumt hast, dass man das vielleicht ein bisschen weniger sagt und damit dann auch vielleicht früher oder später diese Dinge abgeräumt werden, ne? Weil ja, diese ganze Einordnungsgeschichte finde ich wahnsinnig wichtig, weil dahin ging ja auch meine Frage, ne, wie macht Acoustic Energy das? Und das hast du ja dann so ganz beiläufig dann auch noch beantwortet. Aber das ist vielleicht so die dringlichste Frage, die man sich dann stellt, ehe man dann vielleicht zu einer Kritik käme und sagen würde, ja, warum sollen die das schaffen? Ne? Wenn andere das auch nicht schaffen, dann haben sie irgendwo gespart. Das kann so nicht funktionieren. Ne? Aber Thomas, jetzt bin ich dir reingekrätscht, wollte noch so ein bisschen den Rahmen drumherum gestalten.
Gut, ich gehe nochmal kurz ums Haus. Also, bezüglich diesen Landesklang. Ja, das kenne ich auch, muss das aber mal ein bisschen mehr verkleinern. Also es gibt, da sage ich mal, es gibt einen Markenklang, wo man sagen kann, oder einen Entwicklerklang, weil ja jeder hat ja seine Ohren und da kann man sagen, okay, der Lautsprecher von dem Hersteller klingt halt so und der Lautsprecher von den anderen Hersteller klingt halt so. Und wenn man dann aus dieser Produktfamilie dann noch was mitnimmt, erlebt man dann, dass es ähnlich klingt. So, das ist, es gibt selten Ausreißer, das ist bei Geräten genauso wie bei Lautsprechern etc. oder bei heißes Thema Kabeln. Das ist halt eben, das ist meine Erfahrung, die ich so habe. Und es hat sich über Jahre hinweg ja auch dann, ist es ja so, mal, zum Schluss wird ja dann auch, deswegen zu erklären, auch zum Schluss wird ja auch dann dort ja mit den Ohren das Produkt geprüft. So. Und wenn ich mir jetzt selber eine Box bauen würde und dann noch eine zweite und noch eine dritte und eine vierte, würden die alle auch einen Charme haben, der halt eben mein Charme ist. So. Und genauso ist das auch ganz natürlich. Und das macht dann auch wieder die Vielfalt aus, wenn man sagt, ja, okay, Mensch, ich mag es gerne so, ich mag es gerne so. Und natürlich hat das, wie Marco schon gesagt hat, mit den ganzen Räumlichkeiten, mit den Wänden, was weiß ich, die Amis, die haben dann immer schön, muss es schön der Bass immer schön drücken mit ihren Holzhäusern, damit das ein bisschen rüberkommt, weil das sonst eliminiert wird, etc., etc. Das ist alles da, aber es gab früher eben, muss ich sagen, also alle beide Seiten haben dem so ein Recht, gibt ja keine Punkte.
Alles klar. Okay, also kommen wir nochmal zurück zum Thema Lautsprecher, um so langsam die Brücke zum AI1 zu bauen. Markus, der Ball geht wieder in deine Richtung. Was würdest du denn sagen, bei aller Möglichkeit, wie Lautsprecher klingen können und ewigen Diskussionen von Messungen und linearen Kurven, was macht denn für dich ganz persönlich eigentlich der perfekte Lautsprecher aus? Du darfst natürlich jetzt wieder gleich antworten, der günstige Preis, aber du kannst gerne noch was anderes sagen.
Also jetzt sage ich auch mal, was bis vor 10 Jahren mein Lieblingslautsprecher war, über alle Preisklassen hinweg. Das erzähle ich jetzt auch mal.
Sehr gerne.
War die THD Reference One für 70.000 Euro das Paar.
Ja, okay. Muss mal liegen haben.
Also so gesehen ist das, da passt mehrfach 350 Euro rein. Das heißt also, das eine sich bewusst zu machen, was das Geld bedeutet. Da gebe ich nochmal eine ganz kleine Anekdote. Als ich 1986 am 28.01. meine ersten HiFi-Lautsprecher gekauft habe, bin ich hier zu dem gleichen Händler reingegangen, wo damals der CD-Player von meinem Bruder gekauft worden ist. Und ich 1,5 Jahre später sogar für gearbeitet habe, für diese Firma, weil ich dort meine Ausbildung begonnen habe, habe ich Lautsprecher gekauft für 258 D-Mark, das Paar. Und meine Mutter hat das ganze Geburtstagsgeld und sagte dann, sie wollte nicht den ganzen Laden leer kaufen. Das heißt also, mir ist immer bewusst, was sind 1 Euro, was sind 100 Euro, was will ich mir immer bewusst halten. Dann kann ich auch zum Beispiel persönlich nicht hinter Lautsprecher für 70.000 Euro vom Verkauf her stehen, obwohl ich mir bewusst mache, dass ich das als persönlich den besten Lautsprecher damals gefunden habe und empfunden habe. So, was macht der beste Lautsprecher für mich aus? Der beste Lautsprecher macht für mich aus, dass es ein Mitwippfaktor ist, dass ich einfach mitgenommen werde von der Musik, die dann flüssig rüberkommt, wo nicht alles fixiert sein muss, sondern einfach musikalisch die Sache nach vorne gebracht werden muss. Ein bisschen liebe ich es auch, wenn der Bass präzise und trocken ist. Das ist eher dann so meine Welt, als dass es ein bisschen mummiger ist. Mhm. Ja, das ist so, das mag ich und im Hochtonbereich Details, aber nicht steril und nicht sezierend, sondern Details sind schön. Aber wenn ein Detail mal fehlen würde, aber dafür ist der musikalische Plus da, so what?
Okay. Ja, Thomas frage ich jetzt nicht, weil sonst fängt er an, eine halbe Stunde von Wilson Audio zu reden. Der hat sich ja schon seinen Traum erfüllt.
Darf ich das erwähnen?
Okay, gut. Nee, lasst uns mal zum AI1 abbiegen. Ich habe ja hier so eine sehr schöne Folie von dir geschickt gekriegt, die auch auf eurer Homepage zu finden ist. Ich blende das hier mal gerade auf den Videoplattformen ein und da sieht man also so von 1988 im März auf dem Cover der HiFi Answers defines the state of the art zum ersten Mal den Acoustic Energy AE1 Lautsprecher. Ne? Und das ist ja jetzt von dem, was du mir so geschickt hast, so eins der oder das früheste Exponat, sozusagen die Anfänge zurück. Und wir haben ja eben gerade diese bewegte Geschichte von Phil Jones, dem Gründer, angesprochen. Und vielleicht kannst du jetzt da mal so ein kleines bisschen tiefer bohren, Markus, und uns mal so ein bisschen erzählen, was so wichtige Wegmarken waren vom ersten AE1 bis heute zum 40th Anniversary Edition, über den wir gerne dann noch ausführlicher sprechen.
Ja, sehr gerne. Also 1988 ist natürlich das Interessante. 1988 bin ich selber ins HiFi-Business eingestiegen, damals mit einer Ausbildung bei der Firma, wo ich dann diese Lautsprecher vorgekauft habe. Mhm. Deshalb habe ich auch an dieses Jahr auch meine HiFi-Erinnerungen. Und die Firma hat 1987 offiziell gestartet in London, Acoustic Energy. Aber natürlich hat Phil Jones schon vorher den Lautsprecher irgendwo auch entwickelt und immer wieder was ins Feld geführt, dass er dann natürlich, das ist ja das Ergebnis, so eine Geschichte macht man natürlich nicht innerhalb von 2 Tagen oder so übers Wochenende. Wobei Phil Jones traue ich das zu, dass er die innerhalb von 2 Tagen, aber das ist nicht überliefert, ob er da jetzt 2 Jahre, 5 Jahre oder wie lange auch immer. Hm? Er wollte es eigentlich als BBC-Monitor haben, ist dann halt in Studios gegangen und das war so überzeugend, was da in Studios kam, dass er dann auch mal zum HiFi-Händler ums Eck gehen sollte. Und dann ist er zum HiFi-Händler ums Eck gegangen. Dort hat er die AE1 angeschlossen und man war überwältigt. Und da fing dann halt die Story von Acoustic Energy an, dass man immer irgendwie mit dem Studiobereich verbandelt war, wie es wirklich ein Studio-Lautsprecher wie ATC, Genelec und so geworden ist. Aber immer irgendwie verbandelt mit Studios und mit Home Recording und mit kleinen Recording Studios und Nahfeld halt zu tun hatte. Aber dann fing auch die HiFi-Reise an und ja, man war recht erfolgreich, da aber Phil Jones viele Ideen hatte, kam dann noch die AE2, die etwas größere, eine AE3 gab es dann auch noch, eine AE5, das war ein Standlautsprecher aus der damaligen Serie, der in Deutschland um die Jahrtausendwende 28.000 D-Mark das Paar gekostet hat und wurde von der Firma Torrens, dem Plattenspielerhersteller, damals hier in Deutschland vertrieben.
Ja.
Das heißt also, man war schon eigentlich immer irgendwie bekannt, aber ja, immer irgendwie unterm Radar. Das heißt also, das, was der Thomas gesagt hat, ist nämlich nichts Fremdes, weil man auch nie was in Marketing gepackt hat und immer so limitierte Lautsprecher eigentlich gebaut hat. Man hat also gar kein Problem gehabt, 2 Jahre ein Lautsprecher im Programm zu haben und dann ist er abgekündigt. Und dann wieder was Neues und wieder. Also ein bisschen, man hat damit eigentlich so diesen britischen Bastelbuden, das britische Bastelbuden-Image bei HiFi gerne mit gestärkt, weil viele britische Firmen gelten bis heute zu Recht als Bastelbude, manche als semi-professionelle, aber viele als Bastelbude. Und das war es damals auch im Endeffekt irgendwo und ist nie so wichtig als Global Player. Dann ist in den Mitte der 90er Jahre die Firma Formosa aus Malaysia eingestiegen. Und dann hat man sich überlegt, was man alles machen muss und hat komplette Linien gemacht und Lautsprecher auch im bezahlbaren Bereich. Formosa ist einer der größten Chassis-Produzenten der Welt. Mhm. Im Bubble-Pack muss ich sehr viele Firmen drauf. Der eine ist es in der Menge, der andere ist es in dem Preisbereich X, der andere ist es bei Hochtönern, der andere ist es bei Tieftönern. Es ist einer der größten und die waren dann halt an Acoustic Energy beteiligt. Diese Beteiligung, sage ich jetzt schon mal vorab, ist 2016 aufgelöst worden. Da haben dann die Entwickler und die Manager, Direktoren von damals, 2016, die Firma wieder zurückgekauft aus dieser malaysischen Hand. Man ist jetzt wieder 100% britische Firma. Also alle 4 Inhaber, die es bei Acoustic Energy gibt, unter anderem den Entwickler, sind alles Briten. Mhm. Und dann gab es halt dann viele Meilensteine. Man hat also als erster HiFi-Hersteller überhaupt ein Bluetooth-Radio auf den Markt gebracht.
Oh ja, also das habe ich in dem Video gesehen. Da war ich auch ganz begeistert eigentlich, dass das ausgerechnet Acoustic Energy war. Total cool irgendwie, ne? Weil das halt so ein absoluter Standard auch ist, ne?
Genau, und heute haben wir uns davon verabschiedet und ich bin froh drum, weil in diesem Bereich muss man ganz anders aktiv sein und da muss man viele Produkte bieten. Ich bin froh drum, aber es ist ein Meilenstein von uns. Ein Meilenstein von uns ist auch, dass wir mit Orange zusammen die ersten Lautsprecher für Handys und so weiter dann als Vernetzungsgeschichte angeboten haben in Großbritannien. Also Orange ist dort der zweitgrößte oder war sogar, glaube ich, damals zeitweise der größte Telekommunikationsanbieter im Mobilfunkbereich. Mhm. Da hat man auch eine Kooperation gefahren. Das heißt also, man ist auch auf anderen Wegen unterwegs gewesen, hatte alles mit den Mitinvestoren und mit der Beteiligung von Formosa zu tun, die später 25% noch weitergegeben haben, glaube ich, an Acer oder eine Acer-Tochterfirma, die dann diese anderen Beziehungen gemacht hat. Und Heute hat man sich, deshalb war es historisch, als ich 2016 anfangen durfte dort. Das war eine absolut historische Chance, weil man wieder zum Kern zurück wollte und den sogar besser denn je bearbeiten wollte. Also nicht mehr Laufzeiten von 2 Jahren, nicht mehr limitiert. Und das Einzige, was geblieben ist, was ich damals mich nicht durchsetzen konnte, ist, dass die alten Namensbezeichnungen immer geblieben sind. Also eine AE109 gab es und eine AE100 gab es schon in den 90ern. Bezahlbare Geschichte dann teilweise von Formosa. Und die Modellbezeichnungen sind geblieben. Ich habe immer gesagt, woher kommt das 109? Woher kommt das 309? Können wir das nicht jetzt in der neuen Historie dann 110 nennen und das andere 310 und die 100er und 320? Warum muss da 09? Das haben wir früher so gemacht, das machen wir jetzt so. Es gibt ja auch die 911er.
An den habe ich auch gerade gedacht, komischerweise.
Bin ich aber ehrlich gesagt ein bisschen vermessen. Aber das muss man vielleicht aus britischen Augen, also hier eine andere Ambition zum 911 haben als zu einem anderen. Also die Lautsprecher sind immer vom Namen her gleich geblieben. Und somit auch die AE1. Mit der AE1 gab es in verschiedenen Versionen. Es gab einmal die AE1 damals, dann gab es die AE1 MK2, dann gab es die AE1 SE, ich glaube sogar die AE1 MK2 gab es auch als SE, bin mir jetzt aber nicht sicher, ob es die als SE gab. Und dann kam die AE1 MK3, die sah aber ganz anders aus. Die hatte dann so eine Metallfront vorne, war ganz anders, die hat also von dem Namen profitieren sollen wie bisher die AE1, war aber ein total anderer Lautsprecher, hätte auch gerne einen anderen Namen haben können. Dazu gab es dann auch noch einen Standlautsprecher passend und die hieß dann AE1 MK3 und MK3 SE gab es damals. Und ja, dann lief es dann allmählich aus. Es gab dann noch die Last Edition. Die waren aber alle schon nicht so konstruktionsbedingt so in die Details und detailverliebt wie die ersten zwei Modelle. Die waren also detailverliebter mit richtig versteiften Gehäusen. Die Gehäuse waren mit Beton aufgebaut. Das wurde ja auch so schwer, dieser Lautsprecher, weil Phil Jones hatte immer diese Philosophie, dass das Gehäuse am wenigsten mitschwingt. Das war schon so seine Sache und das war die Revolution, die man auch in den 80er Jahren hatte, dass man einfach als AE gesagt hat, nicht mitschwingen. Was er aber dann besonders gemacht hat, ist, dass die Frontwand, wo die Lautsprecher eingesetzt sind, da war kein Beton und die waren auch nicht versteift, weil die durfte leicht für die harmonischen Verzerrungen mitschwingen. So, das war also auch dort gewollt und gewünscht. Und das ist heute auch mit den RSC, dass die also ganz leicht für die harmonischen Verzerrungen noch irgendwo mitschwingt für diese Musikalität des Lautsprechers. Und dann gab es die Last Edition 2016, als ich bei Acoustic Energy angeheuert habe. Dann hat man einen aktiven Lautsprecher gemacht und gesagt, wenn wir eine AE1 nochmal machen wollen, die in Großbritannien gefertigt wird, dann liegen wir irgendwo Mitte 3000 Euro, Markus, wenn wir die nochmal produzieren würden. Es wird nie wieder eine AE1 geben. Das war damals vor 10 Jahren der Fall. Es wird nie wieder eine geben, aber wir gehen jetzt den Weg aktiv und deshalb gab es eine AE1 Active. Heute bereut man ein bisschen, dass es eine AE1 Active gibt, weil manchmal haben wir jetzt doch Fehllieferungen gehabt, dass Händler eine aktive bekommen haben, stellen eine passive und umgekehrt. Das war nicht so ganz so glücklich in der Konstellation. Also weltweit ist das passiert, weil die Wahrnehmung anders war. Es gab auch Händler, die mir gesagt haben, Händler und Endkunden, als die AE1 40th Anniversary angekündigt worden ist, ich mache doch gar nichts mit aktiven, Markus. Aber ich höre, die ist passiv, so wie vor 40 Jahren. Und das ist halt die Namensgebung. Da war nicht glücklich, dass es eine AE1-Eck gab, aber es sollte damals schon 2016 nie wieder eine AE1 geben. Man hat sich dazu breitschlagen lassen zu der AE1 jetzt und ich muss sagen, so ein Erfolgsmodell hatte ich bei Acoustic Energy im Vorverkauf und in dem, was passiert, noch nie. Also wir sind da richtig arg gebeutelt und dass man sogar darüber nachdenkt, eine AE2 aufzulegen. Es werden dort Anfragen gestellt und werden Händler befragt, ob eine AE2 sinnvoll ist, wie sie das nehmen und ob das halt gemacht werden sollte.
Okay, spannend. Aber jetzt verstehen wir es alles mit den Nummern noch so ein bisschen. Ne? Ich habe ja mit den Kennkameras, mit den Mark 1 und 2 kam ich direkt zurecht. Aber 912er Porsche wollte ich jetzt nicht empfehlen. Also man muss sich das echt immer irgendwie so ein bisschen überlegen, das Ganze. Ich kann das gut nachvollziehen. Und ja, dann kommen natürlich auch manchmal verschiedene Entscheider dann irgendwie in so eine Firma rein. Und am Anfang war alles herrlich logisch und irgendwann läuft es dann so ein bisschen aus dem Ruder oder man muss so einen Relaunch machen. Hat man ja auch bei Apple zum Beispiel gesehen, ne? Also das ist, muss man immer überlegen. Ja, vor allen Dingen muss man es einordnen können. Deswegen wäre das vielleicht ganz spannend, Markus, dass du die AE1 jetzt in der 40th Anniversary Edition mal so ein bisschen einordnest in den Produktkatalog der ganzen Lautsprecher, des ganzen Lautsprechersortiments, dass man das einfach so ein bisschen besser dann einordnen kann. Ne? Für die, die sich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Also sind wir da im unteren Bereich, im mittleren Bereich? Was wäre da wichtig zu verstehen?
Also es ist die hochpreisigste Lautsprecherbox, die es bei uns gibt, mit 1.700 Euro das Paar. Mhm. Darunter kommt dann AE500, die liegt bei 1.200 Euro das Paar. Dann kommt eine AE300 hoch 2, die relativ neu ist, also seit knapp einem Jahr jetzt. Die liegt bei 850 Euro das Paar und dann für 350 Euro das Paar die AE100. Die größte Verwandtschaft innerhalb dieser ganzen Serien hat wahrscheinlich sogar wirklich die AE300 hoch 2 zur AE1 aufgrund des BBC-Dips, die die beiden Lautsprecher verbindet. Da ist die AE500 noch ein bisschen anders klingend. Es gibt aber Fans, die die AE300 gegen die AE500 hören bei uns im Programm. Und es gibt welche, die sich entscheiden für die 300er hoch 2 und einige für die 500er. Und das jeweils mit dem richtigen Argumenten, was ihnen persönlich besser gefällt, komplett nachvollziehen kann. Und ja, es ist ein bisschen ein Lautsprecher, der außerhalb der Ranges ist, von 100, 300 und 500, die es gibt. Vivinium sollte ja ursprünglich mal AE720 ganz banal heißen. Da habe ich mich gegen gesträubt und gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir da einen Namen haben, wenn wir da so ein Einzelprodukt haben und nicht wieder so eine Serie, oder eine Serie, die gar keine Serie ist. Das hätte ich irgendwie sehr, sehr schade gefunden. Und das hat man dann auch intern verstanden. Mhm. Mittlerweile ist die Corinium auch ein sehr erfolgreiches Modell bei uns im Hause. Und wie gesagt, die AE1 ist jetzt so erfolgreich, dass man über eine AE2 nachdenkt. Dann wäre das wieder eine eigene Client-Serie mit zwei Kompaktlautsprechern. Da wird auch kein Standlautsprecher kommen. Es gibt so ein paar Einzelmodelle, die für den Serien angeflanscht sind, ist jetzt aktuell die AE1 40th Anniversary, die Corinium und die AE1 Active, die aber jetzt in Kürze ausläuft. Das kann ich bei euch schon mal exklusiv für Deutschland verraten, dass die in Kürze Geschichte ist und eine Nachfolgegeschichte bekommen wird. Das hat noch keiner diese Information.
Ui, spannend.
Glücklich schätzen, mal was zu hören.
Na, das ist ja eine Ehre, dass du das dann hier bei uns teilst. Das freut uns. Ja, cool. Also, es ist getroppt und ja, wie gesagt, meine dringende Empfehlung, geht mal auf die Homepage, schaut euch das alles mal genauer an und klickt euch da mal durch. Wir haben jetzt aber so ein paar Fotos aufbereitet von Markus gekriegt, die ihr jetzt nicht alle so auf der Webseite direkt findet, von der neuen AE1 und die würden wir jetzt mal begleitend anschauen, um jetzt einfach mal so ein bisschen tiefer da reinzusteigen. Jetzt, wo ihr das einordnen könnt. Du hast gesagt, ihr seid eine britische Firma, das sieht hier auf den Videoplattformen eine riesige Großbritannien-Flagge hinter Markus aufgewollt. Oh. Wenn du dich mal leicht drehst, so ein bisschen 180 Grad, dann siehst du die auch. Die scheint so, wird ziemlich stark angestrahlt von deinem Außenlicht. Genau. Und da würde uns aber trotzdem interessieren, ist es dann tatsächlich so, dass die Produkte komplett wie jetzt dieses in Großbritannien gefertigt werden? Oder wie ist das? Und was darfst du sagen?
Ich darf sehr viel dazu sagen und bloß, ob ich viel weiß, das ist das andere. Sagen darf ich nicht so viel. Also die Bilder, die du jetzt siehst oder die ihr jetzt seht, die sind von der Northwest Audio Show. Dort haben wir die AE1 erstmalig hervorragende Exposure-Elektronik aus den 80ern vorgeführt mit 80s Music komplett auf den Messen und das war also ein Burner, dass die Räume immer voll waren letztes Jahr. Und ja, da hat einfach alles gepasst. Exposure Elektronik aus den 80ern, dann die AE1 40th Anniversary und dann rauf und runter Pet Shop Boys, Tina Turner, alles, was man aus den 80ern kennt, die ganze Zeit rauf und runter. Das war ein echtes Show-Event, wie mir mitgeteilt worden ist. Cool. Da hatten wirklich viele Bock drauf. Ich sagte eben ja schon, dass 4 Inhaber bei Acoustic Energy da sind. Einer der Inhaber ist auch der Managing Director Matt Spendel. Das ist der Chefentwickler. Der sitzt also weiterhin in England und ist auch der einer der Teilhaber und ist auch der Geschäftsführer. Das heißt also, im Gegensatz zu vielen anderen Firmen ist nicht der Kaufmann bei uns Geschäftsführer, was manchmal auch zwischen uns beiden leichte Verwerfungen in der Diskussion verursacht, weil er sieht Sachen dann aus der Entwicklersicht, ich sehe Sachen aus der Vertriebs- und Marketing-Sicht. Und dann haben wir uns dann ab und zu mal, aber immer auf Freunde.
Natürlich, natürlich. Auch hier liebe Grüße.
Danke, liebe Grüße zurück. Also auf jeden Fall, Matt Spendel ist dann halt der Chefentwickler bei der ganzen Geschichte und der ist Teil des Ganzen. Und dann gibt es halt noch James, der für Marketing zuständig ist, und Neil und Martin, die für die jeweiligen Territorien im Vertriebsbereich zuständig sind. Da sieht man die Exposure-Elektronik und die Mitchell-Player. Das ist, glaube ich, wenn ich das richtig oben noch in Erinnerung hatte, dass wir da mit hatten als Dreher dann an der AE1. Und die Produktion ist nicht mehr in Großbritannien. Wie gesagt, eine AE1 hätte in britischer Produktion vor 10 Jahren schon 3.500 Euro gekostet. Ich denke, dass es jetzt eine 4 vorne dran wäre im Euro, wenn man sie in Großbritannien fertigen würde und wirklich mit dem Qualitätsstandard. Wir produzieren in Südostasien, nicht nur bei Formosa. Das ist also seit 2018, als die letzten 300er älterer, die älteren 300er Serie ausgelaufen ist, nicht mehr der Fall. Es wird dort unten vor Ort nicht mehr produziert in Malaysia. Wir produzieren in China und Teilvorproduktion kommt aus Taiwan. Politisch kann man das auch China nennen. Wir möchten Chinesen ja gerne. Also es ist komplett dort. Wir machen auch kein Hehl draus. Was mich manchmal dann stört, ist, dass ich andere Hersteller kenne, die Made in draufbabbeln und die unten auch produzieren und produziert werden oder massive Vorproduktionen haben und dann ein bisschen die Lorbeeren einheimsen, weil ich kenne die Problematik und die sehe ich selber natürlich und muss sich ja nicht verschließen, dass man ein Thema wie China-Produktion kritisch sehen darf und sollte und sich da seine Gedanken, die ich persönlich auch habe, die ich auch gerne, wo ich auch kein Problem mit habe. Aber man muss sich ganz klar vor Augen halten, die Preise, die wir bei unseren Produkten haben, die sind nicht zu realisieren, wenn wir sie irgendwo, sei es auch Osteuropa, produzieren würden, nicht realisierbar werden.
Ja. Ich denke, das ist mehr als nachvollziehbar und wer sich da ein bisschen tiefer auch mit der Materie befasst, der weiß was, der weiß das. Ne? Wenn jetzt heute eine Firma sagt, wir produzieren komplett in Deutschland, ne, dann schlägt sich das sehr spürbar auf den Preis aus. Das ist dann aber auch eben eine Qualität, die dann bestimmtes Kundenpublikum dann auch sucht und haben möchte oder da Wert drauf legt. Und das muss ja eben klar sein, dass man dann.
Also wir sind weiterhin eine britische Firma und wir produzieren in China, wir machen da kein Hehl draus. Und wir machen auch kein Buhai oder versuchen das zu verschleiern mit irgendeiner Geschichte. Aber die Entwicklung findet komplett in Großbritannien statt. Das ist also Matt Spendel, der das dann halt macht mit seinem Team und damit ist die Produktion dort. Klar, er lässt dann auch mal ein Chassis irgendwo. Eins der Chassis kommt von SB Acoustics aus, bei der 300er Serie aus Dänemark. SB Acoustics und ja, die haben natürlich dann auch Entwickler, die dann mal in Dänemark sitzen und dann wieder, wir haben auch einen globalen Markt. Das heißt also, es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass 100% Wertschöpfung der Entwicklungsarbeit in Großbritannien ist. Das kann ich gar nicht garantieren im globalen Markt. Und das muss man auch sich vor Augen halten. Und dann ist halt SB Acoustics, die glaube ich auch sogar dann eine Entwicklungsabteilung in China haben. Und ich weiß nicht, ob das dann aufgeteilt ist, Tweeter dort, Hochtieftöner da. Das weiß ich ja alles nicht, wie das dann halt firmenintern ist und wo die dann ihre Entwicklungsarbeit machen. Wir gehen dann die Arbeit weiter und dann wird da dann halt die restliche Entwicklung gemacht.
Okay, verstehe. Dann würde mich mal interessieren, wie das so materialmäßig ist und dann nehmen wir auch den Thomas gleich mit ins Boot, weil der hatte ja die Ehre, das Schätzchen auch anfassen zu dürfen. Also deswegen jetzt Arbeitsteilung, Jungs. Du, Markus, erzählst uns mal, aus welchen Materialien die neue AE1 so gefertigt wird, was du da weißt und teilen möchtest. Und dann sagt uns direkt der Thomas mal, wie sich das so anfühlt, ne? Wie er so die Verarbeitung beschreiben würde. Bin gespannt.
Ja, ich hole erstmal leider wieder ein bisschen raus. Jetzt tut mir leid, dass ich mit Zeit, aber ich hole jetzt mal raus. Also es ist halt so, bei uns ist es, das, was ich jetzt über die AE1 als Lautsprecher sage, gilt wirklich dann auch nicht für die AE1, weil wir sind nicht eine Firma, die irgendwie einem Material sich sehr nahe fühlt. Also wir versuchen mit vielen, oder wir versuchen das die beste Performance mit dem jeweiligen Preis zu realisieren und haben da keine Scheuklappen auf. Wir haben also in der untersten Lautsprecherkategorie haben wir Papiermembran. In der 300er Serie, jetzt in der neuen, haben wir Papiermembran mit Kokosfasern. in der Vorgängerserie der 300er, die parallel lief zu dem mit Papiermembran, waren Metallmembranen im Tiefmitteldombereich drin. Mhm. Das heißt also, wir haben keine Dogmen, womit wir was arbeiten.
Ja,
das Einzige, was sich, das Einzige, was sich halt über viele Serien jetzt etabliert hat bei uns, was man als einen kleinen Kern erkennen kann, ist das Gehäuse. Das Gehäuse ist in RF-Fill-Technik. Das heißt also, es ist einmal ein Gehäuse in einem Gehäuse mit einer Bitumenmatte dazwischen, so dass es also auch schwer ist und auch sehr resonanzarm ist. Das ist also die AE1 vor 40 Jahren, ich Beton, Zement, von mir aus auch hartgesottene Zahnpasta. Ich weiß nicht, was die da damals benutzt haben. Die waren komplett auslackiert und ausgedünst. Das ist jetzt diese RC-Technik und die haben wir bei der AE1, bei der 500er und 300er Serie und Corinium. Da haben wir also die RC-Technik. Der Tiefmitteltöner ist weiterhin ein Metalltiefmitteltöner. Ja, und 29 mm Metallhochtöner.
Mhm.
Bei der AE1, wie gesagt, einzige Eigenstände oder ein Merkmal, was damit über die gesamten Serien sich durchzieht, ist halt, dass das Kabinett in der RSC-Technik ist und somit auch schön sich beim Klopftest und Co. anhört und man merkt wirklich, wie das Gehäuse ist. RSC ist aber nur seitlich die Wände, vorne wieder, damit sie wieder leicht mitvibrieren für die harmonischen Verzerrungen, ist kein RSC eingesetzt.
Okay. Völlig okay, dass du ausholst. Wir lieben das. Es ist ja auch deine Zeit. Beim Coffee Break muss man halt irgendwann akzeptieren, dass da nur noch so ein Kaffeesatz da drin ist. Da kann man dann anfangen, die Bildchen zu lesen, was da drin ist für die nächste Frage. Aber das gehört dazu. Alles gut und finde ich ja auch wichtig für den interessierten Zuschauer, Zuhörer in da draußen einfach, dass man auch sieht, so du streust halt immer so Informationen ein, die hat man vielleicht sonst jetzt so in dem Kontext noch nicht gelesen. Ne? Man liest dann halt so, was ist jetzt die AE1 40th Anniversary, was hat die für Materialien? Okay, habe ich gelesen. Aber dass es dann eben auch so wieder diese Unterschiede gibt und so. Ich finde, das macht das Ganze interessant. Also tu dir da keinen Zwang an, gerne weiter auszuholen. Aber trotzdem möchte ich jetzt gerne mal den Thomas mit ins Boot nehmen, was so seine ersten Feelings waren, als er das Ding aus der Kiste gepackt hat. Und dann natürlich auch im Langzeittest. Vielleicht ist er ja schon ganz kuschelig geworden mit dem Teil. Also ich hoffe, es bleibt in deinem Studio und dann ist das nicht mit in die privaten Räume. Erzähl mal.
Gut, fangen wir mal von außen an. Also die Lautsprecher sind sehr, sehr, sehr gut verarbeitet. Abgesehen jetzt mal vom Preis, einfach Mono, einfach so straight genommen. Wie ist das Ding gebaut? Es ist gut lackiert. Es ist auch, denke ich mal, auch mehrfach lackiert. Dass dann mal so ein kleiner Kratzer, wenn er mal passieren sollte, auch wieder behebbar ist.
Mhm.
Es hat eine gewisse Grundschwere, dieser Lautsprecher. Ich weiß gar nicht, wie schwer das Ding jetzt ist, aber wenn man es jetzt anhebt, ist es jetzt nicht leicht mit Gewicht. Wahrscheinlich eben durch diese ganze Bitum- und Zahnpasta-Geschichte hat es dadurch ein Gewicht halt. Und man merkt auch, wenn man mal drauf klopft, dieser typische Klopftest, ist schon akustisch, da passiert nicht viel. Also das ist kaum zu spüren. Das ist wirklich kurz trocken. Und aufgrund der Schwere, die der Lautsprecher hat, steht er auch relativ stabil. Man muss, wenn man es dann natürlich jetzt auf den Ständer stellt, sollte der Ständer natürlich entsprechend auch eine Stabilität aufweisen. So, sonst kann das schon trotzdem ein bisschen zum Kippeln führen und zum Umfallen. Aber das war mir ja nicht. So, was mir optisch sehr, sehr gut gefällt, das ist diese klassische, ich sage es mal 80er Jahre, weil es ja damals in 80er Jahren, sagen wir mal, irgendwann mal ausgedacht worden sind, dass die Verschraubungen zu sehen sind. Jetzt ist das mit goldenen Schrauben oder güldenen Schrauben gemacht. Sehr schön. Gefällt mir. Ich würde sie persönlich nie abgedeckt hinstellen, weil gerade dieser Charme von diesen vier Kreisen, die man da hat, das passt eigentlich harmonisch super rein. Man guckt sich das gerne an. Die Anschlüsse hinten ist ja nur ein Single-Wire-Anschluss, was komplett okay ist. Man braucht da nicht mehr hier. Da lieber dann anstatt ein doppeltes Kabel ein besseres Kabel dort investieren. Da gehen wir schon später mal drauf rein. Und die sind ordentlich, die sind fest. Also mit Bananensteckern das machen, ist es beste Lösung, weil die sitzen ein bisschen weiter tiefer. Aber das ist nur eine praktische Geschichte, weil so oft steckt man ja die Kabel ja auch nicht um. Und es sind ja auch ein paar Gummifüßchen mit beigelegt, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Weil ich packe nur die Lautsprecher an sich aus und lasse alles andere im Karton. Und ja, und da habe ich die Dinger hingestellt und habe sie dann spielen lassen. So. Und aber im Großen und Ganzen, das ganze Handling, muss ich sagen, ist super. Sie machen vom Anfang an echt gute Musik. Und so diese die Wohnraumgeschichte aufgrund ihrer Größe, dass man sagt, okay, passt das rein und so, ist durch die Kompaktheit, gibt es ja auch andere Lautsprecher, aber wir reden jetzt über den, extrem gut, sagen wir mal, optimiert. Ich denke mal, dass man die sich auch auf der Arbeitsplatte stellen kann, bitte leicht, vielleicht sogar ein bisschen leicht angewinkelt, wenn man direkt davor sitzt, so für die Gamer jetzt mal gesagt, damit mal ein ordentlicher Sound rauskommt. Und ja, also das muss ich sagen, da haben sie das gut hingekriegt und da ist es mir persönlich auch egal, ob das jetzt aus Fernost oder sonst woher kommt oder halt in England produziert worden ist. Zum Schluss zählt ja das Produkt an sich und heutzutage kann man da auch nicht mehr so gehen, dass dort eben nur Murks gemacht wird oder dort nur halt noch gute Sachen gemacht wird. Es ist in Deutschland halt eben verschwamm, sehr teuer, als eigenes komplett herzustellen. Da kenne ich andere Firmen, die zu kämpfen hatten. Vernünftige, gute Produkte zu einem wichtig akzeptablen Preis reinzuwerfen, obwohl sie sonst wesentlich höher angesetzt sind. Und langer, langer Kampf und langer, langer Weg, um das dann irgendwo zu verwirklichen. Und ganz zum Schluss sind sie dann auch außerhalb von Deutschland gelandet. So, also das ist einfach heutzutage hier rein deutsches Produkt zu produzieren, vor allen Dingen auch so in der Preisklasse. Wir reden hier über 1600, 1700 Euro. Das Paar, dann, ja, man muss das ja mal alles sehen, was das der Materialwert ist, der Vertriebsweg und etc. und alles Mögliche. Das läppert sich zusammen und da bleibt von so ein Stück dann nicht viel übrig zum Schluss an den vier Herren, die da in England sitzen. Aber es ist halt ein super, super geiles Produkt.
Mhm. Was würdest du sagen, Markus, in welchen Bereichen hebt sich jetzt ganz konkret dieser neue AE1-Lautsprecher ab?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also was den AE1-Lautsprecher besonders macht, ist, du kannst den mit wenig Leistung im Röhrenbereich oder auch Transistorverstärker mit zweimal echten 35 Watt, 50 Watt sehr schön betreiben. Mhm. Das ist also wirklich, klingt gut. Aber wenn du da mordsmäßige Dinger ranklemmst von 20 Kilo-Euro Geschichten, dann siehst du, was der oder hörst du, was der Lautsprecher alles kann und was der herausholen kann. Das ist also eine ganz interessante Besonderheit des Lautsprechers. Der klingt richtig gut schon mit einem kleinen Rega-Verstärker, Zoll-Verstärker, Heat-Verstärker. Klingt ja richtig toll. Mhm. Aber was der Lautsprecher richtig kann, ist, wenn du dem richtig Leistung gibst und so richtig fettes Zeug mal dran packst, dann denkst du, wow. Aber das ist eigentlich so unverhältnismäßig. Keiner kauft sich eine Vorendstufe für 10.000, 20.000 Euro und zahlt sich dem noch 1.700 Euro Lautsprecher dran. Aber das geht ja. Mhm. Das geht ja richtig gut. Mhm. Das ist so ein Punkt, der sehr, sehr spannend ist. Und für Menschen, die wirklich Musik hören möchten, in normaler Zimmerlautstärke, mal auch mal ein bisschen lauter, aber insgesamt eigentlich mit normaler Zimmerlautstärke, schön beim Wein genießen möchten, ist das wahrscheinlich der beste bezahlbare Lautsprecher, den es am Markt gibt, sage ich ganz klar.
Da muss ich zustimmen.
Ist eine Ansage und Thomas, da kannst du vielleicht direkt anknüpfen, weil du kannst es ja nach so viel Erfahrung auch in deinem HiFi-Studio, was du schon alles hattest, ganz gut einordnen und mit Verlaub, dieser Talk ist ja letztendlich auch entstanden, weil du quasi vom Hocker gefallen bist, gesagt hast, die sind so geil, da müssen wir drüber reden, auch wenn wir gerade schon mit Markus mal was gemacht haben, machen wir halt wieder was und vielleicht kannst du das so ein bisschen von deiner Sicht begründen und dabei auch gerne noch drauf eingehen, wie deine Hörumgebung eingerichtet war, wie dann deine Eindrücke waren, wie du getestet hast, das interessiert uns natürlich jetzt brennend.
Okay, also nachdem ich sie ausgepackt habe, habe ich sie natürlich auf Gender gestellt und bei mir zu Hause an meiner Anlage gesetzt, weil ich da die meiste Zeit habe, in Ruhe Musik zu hören, beziehungsweise ja, erstmal sie einspielen zu lassen. So einfach das Internetradio laufen lassen, die Dinge erstmal eindudeln lassen. Und schon im ersten Moment dachte ich, ah, das ist ja gar nicht so verkehrt. So. Und dann nach 2-3 Tagen, sag ich mal, Küchenradio-Beschallung, ich übertreibe es mal ein bisschen, habe ich gedacht, okay, so, und hatte mir dann mehr Zeit und hatte mir die dann mal bewusst angehört, habe mir eine Platte aufgelegt und da habe ich festgestellt, dass die Dinger richtig geil sind. Also ich meine es nicht anders sagen, ich habe schon bei mir einen Instagram-Kanal geschrieben, also diese Art von Lautsprecher oder überhaupt ein Lautsprecher in den letzten 3-4 Jahren, die mich so weggeknallt haben, um das mal salopp zu sagen, gab es nicht. Also so viel Emotionen, was dabei rauskam, wo ich davor saß und sage, ey, das ist ja der Wahnsinn, was rüberkommt. Und einfach nur davor gesessen und ich hatte eine Platte da liegen, die hatte ich schon ewig anhören wollen, obwohl ich sie kannte. Ich habe sie mir am Anfang der 90er als CD gekauft und dann gab es jetzt eine Plattenveröffentlichung als Schallplatte und habe das Ding durchgehört. So, aber nicht, dass der Sound oder der Inhalt der Platte unbedingt jetzt so in dem Sinne mich da festgefesselt, sondern einfach wirklich der pure Sound hat mich da wirklich angenagelt und habe dann immer mehr und das und hin und her und habe dann Freunde geholt im Nachhinein und habe gesagt, hier horcht euch nochmal an. Und es hat jeder gesagt, für das Geld sollte man sich sowas denn nur damit man es hat kaufen. Also das ist einfach unklar, was diese Lautsprecher an Musik produzieren. So, also ich gehe dann später nochmal auf die genaue Situation ein, bloß erstmal im Großen und Ganzen. Also ich saß davor, war geflasht und habe dann einfach gesagt, also die Dinger sind wirklich geil. So, und dann fängt man an, ein bisschen zu spielen und probiert man das aus. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich diese Lautsprecher auf meiner großen Anlage gehört habe. Mit zwei Monos und was weiß ich, also richtig fettes Zeug. Und habe die dann gesagt, okay, jetzt steckst du mal Aquedat, CD-Verstärker, 800-Euro-Klasse. Habe ich mir am Atoll unter den Arm gegriffen, habe das Ding dort angehängt, spielte super, aber irgendwie fehlte die Hälfte. Und das ist das, was auch schon Markus gesagt hat und auch schon andere, die darüber gesprochen haben. Die Dinger wachsen mit jeder Stufe der Elektronik mit. Also es gibt Lautsprecher, die das ein bisschen limitieren, die zu sehr in ihren Eigenklang verleben, aber die Dinger spielen wirklich alle Unterschiede mit. Also ein wunderbarer Arbeitslautsprecher für mich als Händler, zu sagen, okay, ich probiere jetzt mal verschiedene Kabel aus oder ich check mal Geräte oder so, dass die zeigen das einfach knallhart rüber. Also die Veränderung als solches ist gegeben. So, ob das positiv oder negativ spielt, ist keine Rolle. Jedenfalls, man merkt dann wirklich so. Dann. Und ich sage, eigentlich müsste das war jetzt so meine Entscheidung, viele werden mich jetzt zehren und federn. Aber bevor ihr euch für 5.000 Euro bei Lautsprecher kauft und für 2.000 Euro einen Verstärker, macht es hier genau umgedreht. Weil dann habt ihr das Doppelte von dem, was ihr eigentlich ausgegeben habt an Sound. Muss ich wirklich sagen. Ich bin totaler Fan von den Kisten. Und als ich sie dann wieder abgebaut habe und gesagt, okay, ich stelle sie jetzt bei mir in den Laden, damit sie da dort stehen, da habe ich schon ein bisschen mit Wehmut die ganze Sache betrachtet. Ich sagte, eigentlich könntest du sie stehen lassen. Die sind so geil. Da haben mir dann schon meine großen Wilson schon ein bisschen leid getan, weil ich sie gar nicht hören wollte. Das 50-fache von dem.
Jetzt haben wir einen Clickbait-Aufhänger. I1 14 Anniversary Edition schlagen die Wilson Audio von Thomas. Aber ich mache ja kein Clickbait, deswegen werdet ihr das niemals lesen. Jetzt einfach ein bisschen schnell zu.
Aber das muss ich wirklich sagen. Und vor allen Dingen, ich habe einen recht großen Raum, jetzt mal zur Sache selber. Also ich habe einen großen Raum, 35 Quadratmeter ungefähr. Und ich habe selbst, wenn ich im Nebenraum stehe, da gibt es sozusagen keine Türe, das ist eine offene Wand, im Nebenraum stehe und saß dort und habe dort gar nicht im Stereo-Dreieck gesessen, sondern eigentlich auf der Achse der Lautsprecher, 3 Meter davon entfernt, habe ich gemerkt, dort spielt eine andere Welt. Dort spielt einfach in den Raum eine andere Welt. Das war ganz anders. Also ich kann nicht sagen besser, aber es war anders und es hat mich fasziniert. So. Und was mich fasziniert hat bei diesen Lautsprechern, jetzt komme ich mal ins Detail, die Darstellung der Musik hat mich sehr, sehr, also war genau mein Ding, sage ich mal so. Es war nicht unbedingt so die Tiefe, dass ich sagen kann, ich habe jetzt hinter den Lautsprechern 5 Meter Raum. Nee, das hat sich vielleicht so 50 oder 70 Zentimeter stattgefunden, um das mal in Zahlen zu drücken. Die standen ungefähr bei mir 2,50 Meter auseinander und die Breite war aber fast über 4 Meter. So, aber es war so extrem genau gezeichnet und extrem differenziert, auch nach hinten. Also diese nach hinten Verschiebung war komplett gegeben. Bei der großen Anlage noch schärfer als es bei einem kleinen Verstärker. Die Quelle hatte ich gleich gelassen. Und das ist das, was mich einfach, ich sage so typisch typisch monitormäßig. Ich brauche nicht den Raum bis in die hintersten Ecke, bis zum geht nicht mehr, aber ich brauche den genauen Raum. Und das haben die extrem rübergebracht, ob ich dann eine CD oder Platte gehört habe oder sonst was alles. Das war einfach spannend, in die Musik einzutauchen und die hat sich einfach dort reingezogen, wo du sagen kannst, kommt noch eine Platte, noch eine CD, das Lied mal anhören und das Lied mal anhören und hören wir mal das noch an und hören wir das mal an. Die Aufstellung selber hatte ich ganz, ganz wenig eingedreht gemacht, fast auf Achse und war auch erstaunt, weil der Hochtöner dachte ich, naja, das könnte noch ganz schön ein bisschen obenrum ein bisschen wehtun, aber nee, ganz und gar nicht. Also nicht, dass es jetzt genau das Gegenteil verfallen ist, aber es war ein absolut vom Frequenzband super Sache. Der Bass kam super rüber und ich hatte einige Kunden auch da, die da waren, die haben sich das mal bei mir angehört und gute Freunde, langjährige Freunde, die haben, wie gesagt, auch Anlagen jenseits von Gut und Böse. Und die waren alle begeistert, haben gesagt, es ist unklar, was hier, was, also was da jetzt gerade spielt. Also es war einfach genial. Ob das jetzt Orchester gewesen ist, Orgel oder sonst was alles oder Minimalismus oder egal was für Musikrichtung. Also die Dinger können nicht nur 80er Jahre Musik, die können auch ganz andere Musik. Und es ist auch ein Lautsprecher. Oder es gibt wenig Lautsprecher, mit denen man sehr, sehr, sehr viel in der Musikbreite hören kann. Das ist definitiv einer. Also wenn man da einen Plattenschrank hat, von Jazz bis Extremmetal und von afrikanischer Volksmusik bis russischer Opermusik, kann man alles damit hören, ohne dass man große Defizite abmachen muss von den ganzen Dingen. Also die Dinger sind so gut geworden, kann nur meine Begeisterung dadurch ausschütten, dass ich, wie gesagt, mit Wehleitze wieder ausgepackt habe und oder eingepackt habe und bei mir hier unten im Laden stehen habe. Und natürlich funktionieren sie auch in den anderen Raum auch wieder ein bisschen anders. Das ist ja bei jedem Lautsprecher so, das ist die Physik einfach, da kann man nicht machen. Aber selbst was sie hier bei mir im Raum stehen haben, dieses Verhältnis des extrem wie im Kino Breitbandfilm und alles scharf und so, ist immer gegeben, wenn man sie halt dann entsprechend die Möglichkeit hat, ein bisschen vernünftig hinzustellen. Man kann sie relativ wandnah hinstellen, muss es nicht. Man kann sie auch mal einen halben Meter wegstellen. Und bei mir standen sie recht frei im Raum. Also ich habe da fast 1,20 Meter nach hinten gehabt. Und zur Seite war auch viel Platz im großen Raum. Und da haben die einfach sich gespielt. Und die haben teilweise, ich will jetzt mal wirklich ein bisschen, genauso wie meine großen Lautsprecher, den Raum so gut gefüllt, ohne anstrengend zu wirken. Natürlich dann aber auch mit der großen Technik. Jetzt kommen wir wieder drauf an. Die Dinger brauchen gute Software, gute Futter und dann spielen die einige Klassen über dem, was es eigentlich sind.
Okay, jetzt müssen wir mal bei der Pajonk da oben nachfragen, was da emotionsmäßig bei ihm abgegangen ist, bei diesem Feuerwerk der Emotionen von Thomas als Loblied auf die AE1. Ob er schon schwitzt, der Markus, oder ob er einfach nur nüchtern sagt, so, ja, genau, so sehe ich das auch. Oder ja, gar was ergänzen muss. Oder er sagt, nein, du hast das vom Zettel falsch abgelesen. Ich habe dir da extra noch einen Satz eingefügt, der hat gefehlt.
Hallo.
Also, Spaß beiseite, Markus.
Ja, genau. Und ich kann nur sagen, ich euch alle mit der AE1. Das ist so. Die ist einfach, ja. Sie macht einfach, ich habe wirklich jetzt schon Kunden gehabt, die AE1 als fünft oder sechst Lautsprecher genau für diesen Einsatzbereich, den der Thomas erklärt hat, sich gegönnt haben. Die haben gesagt, ja, die kommt nicht jeden Tag zum Einsatz, aber das ist der Lautsprecher, den ich als Referenzlautsprecher nehme, um meine Referenz zu haben. Wenn ich Kabel teste, wenn ich Elektronik teste, da gibt es Endkunden, die das schon, es sind jetzt nur 2, 3, 4 Kunden, die mir das geschrieben haben, aber die gibt es. Und das ist halt irgendwie schon faszinierend. Die ist als Arbeitswerkzeug sich bestellt haben. Und ich möchte nicht wissen, wie sie dann doch irgendwie hängen bleiben, dass wir dann urplötzlich doch eine ganze Platte darüber hören. Mhm. Einfach versinkt. Und versinkt dann auch, wenn es ein Arbeitswerkzeug ist. Man hat was anderes geplant, das kommt anders. Ich kriege jetzt keine Schweißperlen mehr, weil die hätte ich bei so einem Podcast, hätte ich die eher vor 3 Monaten gehabt oder 2 Monaten, als wir sehr, sehr schwierige Lieferbedingungen hatten bei der AE1. Jetzt hat sich das über die Monate natürlich auch mit der Produktion ein bisschen gelichtet. Mhm. Wir sind jetzt immer mal, also es ist knapp, aber es ist da und es wird auch ausgeliefert. Aber es ist halt eng. Jetzt kriege ich noch ein paar Pärchen für Februar und dann kriege ich die nächsten erst wieder im April, Mai. Mal gucken, wie lange die jetzt reichen, die ich bekomme. Und dann schauen wir mal in Ruhe weiter. Mhm. Es hat sich ein bisschen gelichtet. Das ist halt das Einzige. Aber sonst, ich kriege wegen nichts eben Schweißperlen und weiß, dass wir in Sachen Musikalität und dass es einfach Spaß machen kann, mit einem Acoustic Energy Lautsprecher zu hören. Und da ist die AE1 ein besonderer Lautsprecher unter einem besonderen Lautsprecherhersteller für mich.
Sehr schön. Vielleicht nochmal zu dem wichtigsten Thema, was viel von der Verarbeitung und so weiter hatte, nämlich dem Klang. Möchtest du da noch aus deiner Sicht was ergänzen, was noch nicht gesagt wurde jetzt von Thomas, um vielleicht die Leute da draußen diesbezüglich abzuholen, je nachdem, was sie suchen?
Nein, eigentlich nicht. Im Grunde genommen hat Herr Thomas alles gesagt. Es ist ja so, dass die AI1 in der klassischen Version ja auch in vielen Studios, wie ich sagte, mitspielte. Zum Beispiel die letzte Radiohead-Aufnahme wurde mit der AI1 der klassischen gemacht. Das Album oder das Stück Now and Then von Paul McCartney, in dem Studio ist auch die AI1 zum Einsatz gekommen als Apple-Monitor. Das heißt also, da haben wir eigentlich eine Reputation, die auch in diese musikalischen Geschichten reingeht. Ich habe in Tennessee ein Studio gehabt, die mich vor 3 Jahren angeschrieben haben, Markus, wenn du mir eine AI1 besorgen kannst, ich brauche noch ein Backup, dass ich nur im Karton habe, eine alte AI1, ich nur im Karton habe, wenn die eine mal kaputt geht, weil ich will nicht mehr ohne AI1 im Studio hören, das geht nicht. Okay. Und wenn die mal den Geist aufgibt, möchte ich eine haben. Wenn du eine hast, melde dich bei mir. Ich habe keine gefunden seitdem, die irgendwie super günstig auch zum Rüberschicken gewesen wäre, weil du findest auch die alten klassischen Lautsprecher von Acoustic Energy nicht so richtig auf dem Gebrauchtmarkt. Die sind dann auch super schnell weg, weil die damals sehr viel limitiert gebaut worden sind. Und dieses Studio aus Nashville hat sich jetzt die AI1 40th Anniversary gegönnt und sind direkt 2 Pärchen und hat eins fürs Lager und bleibt dort auch verpackt drin und hat gesagt, die ist noch besser als die alte und wahrscheinlich die beste AI1, die ihr je gebaut habt. Und das ist das, was ich auch vielerorts höre und was die Auszeichnungen weltweit auch sagen. Es ist irgendwie die AI1, aber sie ist es irgendwie doch nicht. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, wo viele dann sagen, es ist wirklich eine echte Hommage an den Lautsprecher von 1987 und nicht der Lautsprecher als solches in einem neuen Aufguss. Das macht den auch wieder besonders.
Verstehe. Also kurz gesagt, war damals outstanding, ist heute wieder outstanding, aber eben nicht, ja, ganz direkt vergleichbar, sehr halt in der Optik, ne? Also es wurde ja wirklich sehr nah am Original Design, so dass, wenn man auf den ersten Blick drauf schaut, vielleicht den Unterschied gar nicht wahrnimmt, ne? Aber dann auch nochmal mit dem Aufdruck AI1 40th Anniversary, man sich dann rückverwissern kann, weil ich habe ja auch hier viele Fotos auf dem Rechner, ne? Musste auch erstmal schauen, ist die alte, ist die neue. Wobei ihr natürlich euer Logo auch noch so ein bisschen angepasst habt seit den Anfängen in den 80er Jahren. Ne? Aber ja, Thomas, du hattest eben so ein bisschen angedeutet, dass du gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen würdest, noch ein bisschen genauer das Ganze ausfallen möchtest, was du schon eben mit deinem großartigen Loblied begonnen hast. Was fehlt denn noch?
Ja, also wie gesagt, hört euch einfach mal den Lautsprecher an, auch wenn er vielleicht sagt, okay, ich brauche jetzt keinen Lautsprecher oder was weiß ich noch alles. Also wenn man ein bisschen Musik und Technik interessiert ist, sollte man sich das auf alle Fälle mal anhören. Es gibt ja viele Händler, die dann ja Gott sei Dank ja auch schon stehen haben, genauso wie bei mir, ein bisschen Eigenreklame. Und da kann man sich das dann mal anhören und da das Ding ja auch klein ist, kann man das auch gut transportieren und mal ins Auto werfen, mit nach Hause nehmen, zu Hause anhören. Das ist jetzt, um den Lautsprecher erstmal überhaupt kennenzulernen. Es ist eine ganz andere Art, ich sag's mal wirklich mal so, wie man sonst so Hi-Fi-Lautsprecher kennt, weil aufgrund dieser Studiosituation, da wo auch die Wurzeln dann klemmen, ja, die Wiedergabe ein anderes Level oder, ich sag mal, ein anderes Level, so blöd gesagt, auf einer anderen Ebene stattfindet. Weder besser noch schlechter, sondern einfach woanders. Weil das ganz anders benutzt wird beim Monitoren, beim Abhören, weil das sind ja diese Geräte, die ja direkt oben auf den großen Mischpulten direkt davor stellt, diesen Nahfeldbereich, da wird ja gearbeitet damit, obwohl sie nicht nur für den Nahfeld jetzt die AI1 jetzt ist, die kann man auch ein bisschen weiter weghören, die erfüllen den ganzen Raum und muss sagen, hört euch das wirklich mal an und wenn ihr irgendwo zur Messe geht oder so, nehmt euch da mal, was weiß ich, CD-Spieler, CD mit oder USB, was ihr dahinter dann halt hat und hört euch mal eure Musik dann an, das ist ganz wichtig. Dann kann man das besser dann beurteilen, was das betrifft.
Und
wir können ja alle erzählen, wie schön das Ding klingt. Hört euch das einfach an.
Hast du irgendwo Mankos in irgendeiner Weise noch feststellen können, dass du jetzt irgendein Genre gehört hast oder irgendeine Konstellation? Ich meine, du hast ja schon ein bisschen reinblicken lassen, ne? Wo nicht der gescheite Verstärker dran war, mehr Power gebraucht hast, Kabel gewechselt hast. Gab es da noch irgendwelche Beobachtungen, die du noch gerne noch ergänzen möchtest oder wo du halt eben Schwächen feststellen konntest?
Also Manko ist ein blödes, hartes Wort. Aufgrund, weil sie klein sind, können sie natürlich nicht so einen Bass haben, dass es eben die Haare nach hinten föhnt, auch wenn sie bei mir schon nicht mehr da sind. da wäre zum Beispiel mal einfach eine Spielerei mal interessant, was ich auch mal vorhabe. Ach, da gibt es noch mehrere. dass man sagt, okay, man hängt die mal mit vernünftigen, guten, aktiven Woofer ran. Hier würde ich aber mindestens mit einem 30er, also 12 Zoller reingehen, damit man wirklich die Tiefe reingeht. Aber die Kontrolliertheit, die diese kleinen Boxen trotzdem machen, es kommt immer darauf an, welcher Raum das ist. Also wenn man sagt, okay, ich habe hier einen riesen Raum, dann können sie vielleicht auch physikalisch überfordert sein, um den Raum zu beschallen. Das ist eine andere Sache. Aber im normalen Wohnraumbereich, was weiß ich, so von bis 25 Quadratmeter, wie gesagt, bei mir 35 Quadratmeter großer Raum. Das ist einfach ein Klangerlebnis. Ich würde an zu schwärmen. Da sucht man auch nicht, oh, das ist jetzt nicht ganz so tief gewesen, wie ich das kenne. Ja, alten Scheißdreck. Dafür knallt das andere dir in der Fresse im positiven Sinne. Also ich kann sagen, es ist ein Lautsprecher, bis auf die physikalischen Begrenzungen, die halt da sind, kann ich jetzt nichts sagen, dass ich sage, hier gibt's, das ist jetzt nicht das vollkommene Produkt, das ist es nicht, aber es ist das, wo man sagen kann, ist gut, mehr braucht man nicht zu sagen. Funktioniert eigentlich alles und ja, also ich muss sagen, bin schon immer überlegen, ob ich nicht so irgendwo mir dann doch irgendwo noch irgendwo in die Wohnung stelle, um die vielleicht wenigstens hin und wieder mal mir selber zu gönnen, mal zum Feierabend oder so. Bin schon noch, hab noch keine Lösung gefunden, wohin. Schlafzimmer wäre noch frei, überlegt.
Alles klar.
Aber da sitze ich die ganze immer nachts da und höre mir meine Platten. Und ja, nächsten Früh muss man ja wieder raus.
Ja, ja, das mit den Räumen.
So Faktor Nummer eins, ehrlich gesagt.
Das mit den Räumen, ja. Da könnte man natürlich den Markus jetzt. Bitte?
Gönnt euch gute Elektronik. Wirklich, bei diesem Lautsprecher. Man kann es hier nicht oft genug sagen. Die Dinger wachsen mit jedem. Also man braucht keine Angst haben, wenn man jetzt mit einem 300-Euro-Verstärker angetanzt kommt und sagt, oh, ich fange jetzt an und dann funktioniert das auch. Es ist immer das, aber wenn man mal erlebt hat, wie das so ist, dann sagt man sich schon, okay, in die Richtung geht. Man braucht nicht unbedingt neue Lautsprecher, da ist manchmal die Elektronik hier ist wirklich gefragt, die vielleicht mal zu verändern.
Mhm. So. Okay, vielen Dank, Thomas. Und naja, das hat mich geradezu verleitet, den Markus dann zu fragen, wie viele Acoustic Energy Produkte bei ihm so da rumstehen. Ich weiß gar nicht, was sieht man eigentlich bei dir im Hintergrund? Was ist denn das für ein Lautsprecher da, Markus?
Das ist das, was ich mit dem Thomas dann, wenn ich dann wieder in 3 Monaten mal bei euch sein darf, oder vielleicht von mir aus auch in 5 Monaten, die Corinium in British Racing Green.
Ah, euer Luxusmodell ist das, ja.
Unser Flaggschiff.
Ja, genau.
Die passen ja gut im Hintergrund bei mir.
Ja, das stimmt. Mit einem Silver oder einem British Racing Green passen die hervorragend zu dir und klanglich hervorragend. Aber wollen wir dich noch mehr süchtig machen auf Acoustic Energy? Ich weiß es nicht. Aber ich habe gerade eben dem Timo ins Wort gefallen.
Alles gut. Ich habe mich nur gefragt, ob du nur zu Hause noch Räumlichkeiten frei hast, um dir auch noch irgendwo die I140 Anniversary hinzustellen, dass der Raum nicht zu klein ist, dass sie dort wieder keinen Sinn mehr machen oder so. Vielleicht so ein zweites Studio.
Ich habe gar nicht so viele. Also ich habe aktuell im gesamten Haus nur die Corinium von uns hier. Also steht bei uns original verpackt im Lager. Ich bin also nicht der dann immer alles auspackt und immer wieder neu probiert.
Ja.
Dafür haben wir ein Händlernetzwerk. Das ist ja auch das, was ich immer Menschen versuche klarzumachen. Wir sind ein Vertrieb. Ich bin der kaufmännische Leiter oder Markenbotschafter des Vertriebes. Und ich habe meine private Umgebung, mein privates Feld. Und wir haben uns für das Fachhandelskonzept ausgesucht, weil dort dann die Vorführmöglichkeiten sind, Vergleichsmöglichkeiten. Die brauche ich hier gar nicht. Natürlich, wenn ein Produkt mal neu reinkommt, die 309er oder auch die 500, dann habe ich natürlich auch mal einen Tag hier oder auch eine AE1, wenn dann eine verfügbar ist, jetzt allmählich, dann wird sie sich auch mal hier angeklemmt, sonst habe ich sie nur beim Händler gehört. Ja, das ist natürlich klar, aber sonst...
Ja gut, Markus, da ärgert sich ja auch immer mindestens einer, wenn du ihm jetzt wieder eine wegnimmst, nur um sie da irgendwo hinzustellen, weil wenn die so rar sind, dann kann er wieder nicht bestellen. Also von daher.
Das ist der Punkt, es ist erstens dann rar und zweitens, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, was dann halt bei uns sehr kostengünstig ist. Wir haben auch nicht so viele Muster im Umlauf Richtung Presse oder auch mal zu euch YouTubern. Das müssen wir immer sehr stark auch kalkulieren, weil das sind Kosten, die dann halt verursacht werden und natürlich auch Kosten, die dann nicht um Reinvest sind. Deshalb müssen wir es auch moderat gestalten. Und dann werde ich jetzt nicht 10 Muster aufmachen und muss dann noch vielleicht 2 oder 3 Endkunden vergrätzen, die das Produkt dann haben möchten. dann muss ich auch sagen, nee, dann geht's halt Schritt für Schritt. Und das Schöne ist, dass es bei euch in der YouTube-Community auch dort eine sehr hohe Akzeptanz dafür gibt, dass man das nach und nach, und man freut sich auch, wenn man mal mit diesem Produkt in Berührung kommt. Und dann ist es vom Zeitfaktor auch gar nicht so wichtig, weil man selber das Produkt nicht kaufen möchte, sich nur einen Eindruck verschaffen möchte und seiner Community seinen persönlichen Eindruck vermitteln möchte. Und das ist ja, ist wunderschön. Ich muss dann auch mal an der Stelle, kann ich auch nochmal Danke sagen an die kompletten YouTuber, an alle in den letzten Jahren. Das war, ja, genau, irgendwie das, was du da als Zeichen machst, das passt schon. Ja, das ist dann wirklich klasse und da könnt ihr im Einzelnen danken. Für mich ist das im Grunde genommen ein anderes Standbein, aber ähnlich wie halt die Fachpresse früher. Mhm. Und sie ist nur anders. Sie gibt einen persönlichen Eindruck wieder. Und wir haben ja auch schon im letzten Prospekt, schon auf der High-End von all deinen Kollegen, ich glaube, von dir war da nichts drauf, nein, war nichts drauf, haben wir schon Zitate dann auch schon in unser Prospekt abgegeben.
Cool.
Es ist von den HiFi-Zeitschriften für uns eine sehr hohe Wichtigkeit hat und eine sehr hohe Bedeutung, weil wir wollen Produkte für Kunden machen, für Endkunden. Und was bei Acoustic Energy auch ein Vorteil ist, warum wir so günstig sein können, die Servicequote bei uns, die ist erschreckend niedrig. Also ich bin ja von einer anderen Firma gekommen und habe alles danach bewertet, wie es da gehandhabt worden ist und habe alle Kostenfaktoren und so weiter. Ich sage, wie rechnet sich das alles? Ich brauche, damals 2016 habe ich gesagt, ich brauche alle Ersatzteile für alle Produkte zweimal auf Lager, die ich jetzt verkaufe. Mhm. Wieso das denn? Damals gefragt. Ja, weil ich die einfach brauche, weil ich möchte sofort einen Hochtöner ausliefern können, wenn was kaputt ist und einen Tieftöner. Ich möchte die Sachen direkt da haben. Ich möchte eine Frequenzweiche ausliefern. Wenn sie kaputt ist, möchte ich direkt da haben. Ungelogen, ich habe bis auf einen Hochtöner heute noch die gesamte Lieferung von damals, von 2016 an Ersatzteilen auf Lager liegen und Produkten, die ich damals eingekauft habe. Die sind weder beim Verkauf noch vorher kaputt gegangen. Ich habe einen Hochtöner davon ausliefern müssen an einen Kunden, der vor unserer Zeit Produkt gekauft hat, wo es eigentlich kostenpflichtig hätte sein müssen und wo ich gesagt habe, ja, ich habe es auch auf Lager. Hat mich ja auch nicht viel gekostet, freudig, und habe ich ihm aus dem Lager weg, das eine Stück. Also ja, das ist halt eine Sache. Service ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der ist entscheidend, und Service, der nicht vorkommt, ist immer noch das Beste.
Ja, so ist es. Und in diesem Sinne würde ich jetzt die Sache nochmal so abrunden, indem ich vielleicht nochmal so der Community den Tipp gebe, wie ihr jetzt am besten vorgeht, wenn ihr selber jetzt Interesse an dem Lautsprecher habt und gerne da mal euch das anhören möchtet oder euch es gar bestellen möchtet. Also es ist auf der Webseite von Acoustic Energy, die wir natürlich verlinkt haben in den Shownotes, in den Videobeschreibungen, alles sehr, sehr löblich, macht auch nicht jeder, verlinkt, welche Händler die Lautsprecher im Sortiment haben. Das ist sogar hier wunderbar nach Postleitzahlenbereichen sortiert. Und wie der Thomas jetzt als Beispiel schon mal gesagt hat, ist The Voice Exclusive HiFi natürlich auch mit dabei. Ist auch direkt verlinkt. Das heißt, ihr könnt einfach schauen, welcher Händler ist jetzt bei euch der nächste oder welcher kennt ihr. Und dann könnt ihr im Prinzip über die Webseite direkt zum Händler springen und euch da eben das entsprechende Produktsortiment diesbezüglich anschauen und da in Kontakt gehen. Und ja, wenn ihr uns das alles nicht glaubt, wie gut das ist, dann euch, wenn ihr Glück habt und da steht einer, dann auch selber einen Eindruck machen oder beraten lassen. Das sind so die Steps. Und ja, in diesem Sinne sollte, wenn man auch vielleicht mal hier und da ein bisschen Wartezeit einkalkulieren muss, am Ende jeder glücklich werden und die schönen i1 40 Anniversary irgendwann dann in eigenen vier Wänden stehen haben. Was du vielleicht noch schuldig geblieben bist, der Thomas hat mal so in so einem Nebensatz angerissen. Kann man die Lautsprecher auch irgendwo in der Öffentlichkeit nächstes Mal nochmal hören? Da werden wir bei dem Thema HiFi messen, weil Thomas sagte eben, er hätte euch noch nie dort erwischt. Ist da noch irgendwas geplant oder gibt es irgendeine Veranstaltung, wo es mal möglich ist, jetzt abseits der HiFi-Studios und Händler, die ich jetzt erwähnt habe?
Also ich bin ja ein kritischer Geist in Sachen HiFi-Messen und bin eigentlich nicht so auf der Pro-Seite des Themas HiFi-Messen zu finden. Aber ja, die AI1 ist viel zu hören. Es sind demnächst die Analogtage in Moers. Dort wird nach meinem Kenntnisstand in zwei Vorführräumen die AI1 zu hören sein. Mhm. Einmal an der Marke, die mit der Thomas noch Erinnerungen verbindet, nämlich an der Marke Unitra. Nach meinem Kenntnisstand wird dort präsentiert sein. Und im anderen Raum wird sie zumindest präsentiert, vielleicht auch vorführbereit. Ich weiß nicht, wie da dann umgeschaltet und umgeswitcht wird in Moers, wird sie noch an dem Heat Audio Elixir präsentiert, der dann für 1800 Euro ein sehr passender, vom preislich her passender Vollverstärker ist. Das ist der Plan, den ich bisher kenne. Mhm. Und das wird halt in Moers sein. Das machen dann unsere Händler. Das finde ich auch gut. Das finde ich wiederum super, weil dann hat man auch direkt die Verbindung, Anbindung an den Händler. Da bin ich also nicht messekritisch, wenn es dann halt die Händler selber machen, weil ich finde das immer gut, dass der Kunde einen Ansprechpartner auch vor Ort hat und einen Kontakt vor Ort hat. Das können wir als Vertrieb nur bedingt leisten. Deshalb sehe ich das auch alles mit diesem Direktvermarkter ein bisschen anders, weil man es nur bedingt aus der Ferne leisten kann. Genau, Analogforum, vielen Dank. Dort wird halt zweimal das sein. Dann im Juni werden wir in Wien sein. In Wien ist die High-End dieses Jahr und dort werden wir aber wieder nur einen Präsentationsstand haben. Das heißt, also es wird dann 3-4 Einzellautsprecher zu sehen sein, wie all die letzten Jahre auch. Letztes Jahr gab es eine kleine Besonderheit, die kann ich auch mal so als Anekdote mal noch kurz erzählen. Ja, und so weiß man dann auch diese Verbindung mit Heat Audio. Also es war letztes Jahr auf der High-End so, dass wir auf dem Präsentationsstand waren. Ich ging dann vorne im Flur rum und da kam jemand von der High-End Society zu mir und sagte, Markus, ihr spielt oben hervorragend eurer Lautsprecher bei AudioQuest. Da habe ich gesagt, hä? Wir spielen doch gar nicht bei AudioQuest irgendwie oben und davon weiß ich ja gar nichts. Dann fiel mir ein, 2 Monate oder 3 Monate vorher waren wir in Bristol an der AudioQuest-Anlage mit bei. Da hat AudioQuest mit Acoustic Energy Lautsprecher auf der Bristol Hi-Fi Show vorgeführt. Ja, dann habe ich ein paar Prospekte mir unter dem Arm geklemmt, bin kurz nach AudioQuest und siehe da, spielte unsere AE509 an Weem Elektronik mit Heat Audio zusammen. Dort auch schon der Elixir. Und man wurde dann noch kurzerhand diese Clever Sound wurde noch von der High-End Society dafür ausgezeichnet, noch kurzzeitig, weil sie unter 5.000 Euro war mit den Weem-Geschichten. Hm. Und da hat man dann präsentiert, was Kabelunterschiede ausmachen und wie es bei Drahtloser war. Übrigens sehr, sehr spannend, der Vortrag von Kollegen von AudioQuest. Und da haben wir dann an Heat Audio gespielt. Und so ist die Verbindung mit Heat Audio, weil ich war geflasht, was unsere 509er dort präsentiert hat. Ich habe eine Resonanz von Leuten gehört, die mir gesagt haben, das hat weit über die Preisklasse hinausgespielt, war eins der besten klanglichen Performances. Mhm. Ich wusste davon nichts. Es wusste zwar in England jemand was von, der hatte auf Bilder gewartet, hat uns aber in Deutschland nicht informiert. Somit hatten wir kein Schild, dass oben eine Demo stattfindet. Das ist so ein bisschen, ja, England. Engländer und ihre eigenen Geschichten. Und ja, man muss sie zu nehmen wissen. Das ist halt, klingt hervorragend, aber manchmal kriegt man so eine Info nicht. Und die habe ich dann in dem Falle nicht bekommen, aber das hat super gut geklungen. Und danach hatten wir einen Aufsteller, dass es oben uns in der Demo gibt mit der 509er. Und so oben stand dann ein Schild, wenn ihr mehr zu Acoustic Energy Lautsprecher oder anderen Lautsprecher höherpreisig, niedrigpreisiger wissen möchtet oder Kompakt-Lautsprecher, dann geht doch bitte unten, da ist der Pajong und die anderen Leute. Und somit war es eine schöne Synergie. Und ja, es spielte wunderbar in dem Raum. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, danach irgendwie signifikante Verkäufe an der 509er, dass das dann ein super Peak war, weil das eine super Vorführung war. Nein, es waren immer noch so Verkäufe wie vorher und floss halt das ganze Thema. Und das sind halt Dinge, die ich dann auf der kaufmännischen Seite auch mit zu berücksichtigen habe. Mhm. Ist ein Peak erkennbar? Was bringt dir eine Messe? Und ja, das ist halt wichtig. Und das ist halt das alles Entscheidende.
Na klar, musst mit der Zeit und mit dem Geld und mit allen Ressourcen entsprechend haushalten. Aber ihr könnt euch ja trotzdem mal in euer kleines Kalenderlein schreiben, wenn ihr Podcast-HörerInnen da draußen seid, habt ihr es ja nicht gesehen. Analogforum Moers, 21. März bis 22. März 2026. Jetzt bitte eintragen und High-End, wie wir es ja auch schon in einem der letzten Talks gesagt haben, 4. bis 7. Juni 2026.
Wenn mich jemand auf dem Gang sieht, normalerweise bin ich eigentlich auf Messen ganz gut zu erkennen, weil irgendwo steht meist Acoustic Energy. Ruhig ansprechen, wenn ihr Fragen habt, Rückfragen, wenn ihr Beschwerden habt, wenn ihr Lob habt oder was auch immer, gerne ansprechen. Ich werde auch in Moers höchstwahrscheinlich beide Tage da sein. Mhm. Und im Juni bin ich auch auf der High-End persönlich und einfach ansprechen. ruhig irgendwie mal zipfeln oder wie auch immer. Und wer meine Handynummer auch mal hat, gibt es ja auch einige von euch draußen, gerne auch mal durchrufen, ob man sich irgendwie mal kurz auf solchen Messen dann auf ein Bierchen zusammensetzt oder wie auch immer. Alles gut und
sehr gut. Angebot steht. Ich schicke ja meine rasenden Reporter Thomas und Nico mit den Kameras rum. Mal gucken, ob sie bei dir vorbei. So über.
Auch nur ein Foto vom Bild, vom Bier machen, alles gut. Damit ich nicht vergesse, welches Bier wir getrunken haben, alles gut.
Genau.
Das ist egal.
Sehr gut.
Deswegen habt ihr meins mit dem Anmeld. Da kennt ich mein Bier aus.
Perfekt. Okay, lieber Markus, zum Abschluss, bevor der Thomas noch ein, zwei Plattentipps raushaut für euch da draußen, die vielleicht schon die AE1 da stehen haben und dann direkt damit hören können. Möchtest du uns oder der GBC oder HiFi-Community noch etwas sagen, das du uns im Laufe des Gesprächs noch nicht gesagt hast und uns schuldig geblieben bist?
Nö. Es ist schön, mit euch zusammenzuarbeiten. Es ist eine schöne, gemütliche Runde. Ich freue mich, in 3 Monaten wieder mit dem Thomas in dem nächsten Podcast zusammen zu sein, wenn es um die Corinium geht. Alles gut, super. Habe ich doch alles schon gesagt. Das
ist doch. Habt ihr eben über den privaten Chat geschrieben? Ich weiß nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall.
Ja, genau so überrascht.
Auf jeden Fall, danke Markus. Du sagst es noch rechtzeitig, im Moment habe ich so 3 bis 4 Monate Vorlauf für Termine. Alles gut. Aber bis dahin hat 3, 4 Monate, hat der Thomas, hat er da schon ein eigenes Podcast-Studio aufgebaut. Das ist auch kein Problem für dich. Naja, wie auch immer, Leute, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich freue mich immer wieder, dich zu sehen, Markus. Unser erster Live-Kontakt, wo wir uns begegnet sind, war, glaube ich, in einem Aufzug oder so. War leider kein Bier in der Nähe, kein Kühlschrank. Also es ist immer, kommt immer drauf an, wo man sich dann begegnet. Aber man sieht sich im Leben immer 2-mal und in unserem Fall jetzt schon 3-mal.
Es gibt für alles Verbesserungen. Auch für Energy-Lautsprecher und auch für diesen Podcast. Es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten.
Natürlich, deswegen muss man sich ja auch wieder treffen und dann daran anknüpfen, das zu tun. Schreibt eure Verbesserungsvorschläge gerne in die Kommentare bei Spotify oder YouTube. Und jetzt, Thomas, zum großen Finale. Sind wir bereit? Wir haben keine Ahnung, was du aus deinem Plattenschrank gezogen hast, aber the stage is yours. In alter Tradition, wie wir das früher auch im Coffee Break gemacht haben, hat Thomas noch einen Plattentipp für euch.
Jo, so, also, da fangen wir mal an mit Steely Dan und
Asia.
Ja, Asia, ja, wir sagen das hier anders aus.
Ja, das ist aus Deutschland. Das ist nicht Amerika.
Das ist nicht die Platte, die ich AE1 und nicht das erste Mal gehört habe, sondern das ist die dann später gekommen. Aber die muss ich wirklich mal sagen, ich bin jetzt nicht aus der Zeit, die ist ja halt irgendwo mal 71 oder so rausgekommen.
Mega Ding.
Ich schätze, das jetzt einmal so ein bisschen nachgucken. Genau, nee, 77, Entschuldigung. Und die ist ja wirklich auch eine der ersten Platten, die überhaupt mit audiophilen Charakter aufgenommen worden sind. Vor allem diese ganzen Leute, die stehen immer auch selbst mit weiteren Platten für gute Soundqualität. Also wer die Möglichkeit hat, sollte sich die mal anhören. Die beste Pressung laut Mind, da habe ich es einmal wiedergefunden, ist die Original-US-Pressung, obwohl es gibt auch eine europäische, wo das ganz gut funktioniert. Ich habe das Glück, über Discogs mir das Ding zu holen. Bin sehr begeistert von der Musik, weil das auch eine sehr ruhige Musik, chillige Musik ist. So, jetzt machen wir das andere Spektrum. Das ist die Platte, mit der ich jetzt die, halt sie mal so hin, damit das Mikro dann hinhalt, Seeks Evan, eine Münchner Rock-Metal-Band aus dem, ja, ich zeig's nochmal so, das ist hier immer ein bisschen mit diesen automatischen Kamera. So. Und die ist 91 rausgekommen, gab's nur auf CD und die ist jetzt erst letztes Jahr, glaube ich, von den damaligen Mitgliedern, die Band gibt's leider nicht mehr, dann nochmal als Platte verlegt worden. Gibt es noch eine kleine Geschichte dazu, sehr interessant. Ein bisschen mit was Geschriebenen. Und obwohl das nur gerade doch ein bisschen sehr abgedrehter Metal ist, ein Progressivbereich, ich sag mal so, wer ein bisschen abgedrehten Jazz hört oder ein bisschen verrückten Jazz hört, sollte sich mal die Platte auch anhören, weil das sind sehr viele Elemente, die dabei sind. Und obwohl das nun, ich sag mal, diesen Begriff Metal in dem Sinne ist, damit die Leute sich das einfach vorstellen können, ist die saugut aufgenommen. Und die spielt extrem super und korrekt, diese Platte. Vor allem, da hat es mich mit der AE1 erwischt. Und wie gesagt, man kann auch andere Musik darüber anhören. Aber das sollte man dann sich dann auf alle Fälle mal reinhören. Bisschen schwierig, habe sie durch Zufall mal kennengelernt, diese Scheibe. Und hatte auch mal das Glück, die Band dann kurz vor ihrer Auflösung oder Umbenennung, die es dann eigentlich war, kennenzulernen. Und muss sagen, echt super. Hört mal rein.
Sehr cool, vielen Dank. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut von der Aisha, was ich da in meiner Sammlung habe. Also ich habe die auch und die ist ja unter audiophilen Menschen wohl bekannt als besonders gut klingende Platte. Tut auch meine. Also ich habe eine 77er Version aus Deutschland, eine 77er deutsche Pressung. Ist auch, ja, preislich schon teilweise. Wurde auch mal höher verkauft. Also ich habe es in relativ gutem Zustand. Bin ich eigentlich auch sehr happy mit. Die andere Platte, kannst vielleicht den Titel gerade nochmal kurz sagen für die Podcasterin. Also, mir ist er durchgerutscht, weil die kenne ich tatsächlich noch nicht.
Sense of Change, ich mache es mal so. Und die Band Seeks Even oder Evan, je nachdem.
Seeks Even, ja, okay.
Und Timo gibt dann unten nochmal die Daten.
Ich verlinke euch das auf jeden Fall.
Es ist ja nichts Besonderes hier. Die ist ganz normal in Schwarz. Und ja, einfach mal reinhören. Es gibt ja auch bestimmt bei YouTube. Ist ja eine alte Platte, gibt es auch als preiswert als CD, sich erstmal in der ganzen Sache sich zu beschäftigen. Man muss dazu sagen, bei dieser Band noch dazu gibt es sehr, sehr verschiedene Arten von Musik, aber alles in Richtung Prog. Mal härter, mal weicher, mal orchestraler. Also da kann man dann mal wirklich mal quer durch den Gemüsegarten gehen, bis die dann so ungefähr Mitte der 2000er dann ihre letzte Platte in dem Sinne dann veröffentlicht haben. Mhm. Und ich persönlich, muss ich sagen, sind für mich die Prog Rock, Metal, Nummer 1 in Deutschland, was da produziert worden. Ich hänge mich da ziemlich weit aus dem Fenster raus, aber das ist ja alles meine Meinung. Und gerade diese Komplexität der Musik und Kompliziertheit der Musik hat mich da fasziniert und da bin ich halt dafür zu haben. Genau.
Vielen Dank, Thomas. Also packen wir auf jeden Fall deine Version zu Discogs nochmal in die Shownotes, dass ihr es anschauen könnt. Und ich würde dann von jedem Album auf jeden Fall einen Song noch auf unsere Vinyl- und Playlist packen bei Apple Music und Spotify, die ich euch natürlich sehr ans Herz lege. Auch wenn ihr mehr wegen Hi-Fi als wegen Musik da seid. Ihr wisst ja, wir machen viele Formate, wo wir auch Plattenempfehlungen geben. Immer wenn wir irgendwelche Plattenempfehlungen geben, hauen wir dann auch entsprechend mindestens einen Song auf die Playlist, damit ihr euch das im Anschluss anhören könnt. So auch hier und könnt ihr mal so ein bisschen durchforschen. Worüber wir schon alles so gesprochen haben, ist auch in jeder Podcast-Folge verlinkt und in jedem Video. Sodle, okay, Jungs, dann sind wir am Ende, nicht nur am Ende von unserem Kaffeesatzlesen hier. Ich habe jetzt alle Bilder interpretiert, da ist jetzt wirklich nichts mehr, was ich noch fragen kann, sondern auch am Ende
bei
dieser
mir ist auch nichts mehr da.
Sendung. Das heißt, es gibt jetzt nur noch eins, aufhören, refillen, gemütliche Nachlese offline. Hat mir wieder großen Spaß gemacht mit euch. Immer wieder gerne. Und ich danke euch für eure Zeit, für den Austausch, für eure Impressionen. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch Spaß gemacht. Lasst es uns gerne über die Kommentare wissen. Und ja, damit würde ich in alter Tradition die Sendung abbinden und noch einen Blick nach vorne wagen. Sogar zwei Blicke, was so als nächstes auf Vinyl und passiert. Also vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Thomas. Macht's gut.
Ciao.
Danke, ciao.
Ciao, ciao. Ja, und damit sind wir am Ende von Vinyl und Hi-Fi Coffee Break zum Thema Acoustic Energy AE1 40 Anniversary Edition. Ja, herzlichen Dank an Markus Pajonk, unseren Markenbotschafter in Sachen Acoustic Energy, aber natürlich auch Thomas von The Voice Exclusive Hi-Fi, alle Zuschauer und Zuhörerinnen auf den Videoplattformen und alle Podcast-HörerInnen im Vinyl und Podcast. Ja, lasst ein Like da, Kommentar habe ich gerade gesagt, Abo, Glocke, wenn ihr neu seid und wenn ihr es so richtig wild treiben wollt und ein paar Punkte übrig habt, dann hypt dieses Video, neue Funktion von YouTube und sorgt dafür, dass noch ein paar mehr begeisterte Leute wie ihr dieses Video finden. Beim Podcast, wenn ihr neu seid, natürlich abonnieren. Ihr könnt auch Podcasts bewerten. Wissen viele nicht. Macht das mal zum Beispiel bei Apple Podcasts. Wichtigste Plattform für uns. 5 Sterne können nicht schaden und nichts kaputt machen. Ansonsten auch mal eine Rezension schreiben, wenn ihr schon länger zuhört. Vielleicht mal einen Blick auf den Podcast über einen längeren Zeitraum habt. Ja, für die nächsten Videos bzw. Folgen bin ich bei Thomas zu Hause in seinem Hi-Fi-Studio in dem Merano und wir zeigen euch mal, was sich seit meinem letzten Besuch verändert hat in seinem Hi-Fi-Studio, dass ihr ja jetzt so mit blurry Hintergrund schon im Hintergrund seines Köpfchens gesehen habt. Ja, und was für spannende neue Produkte dort euch erwarten. Ja, außerdem werde ich mit Wolfgang und mit dem lieben Kurt Kaplan sprechen. Das ist der Europachef von Rough Trade. Viele von euch, die schon lange beim Podcast dabei sind, kennen ihn. Wir hatten schon mal einen Talk gemeinsam und es ist jetzt schon auch schon mal Anlass, das zu erneuern. Und zwar wird Rough Trade, eins unserer Lieblingslabels, wird 50 Jahre alt. Und anlässlich dieses Jubiläums gibt es da einige Sonderdinge, über die wir dann mit Kurt gerne sprechen möchten. Ja, und ansonsten, kauft ihr euch HiFi-Produkte oder habt ihr welche, die wir hier besprechen, dann setzt gerne das Hashtag Vinyl und Club und taggt Acoustic Energy Deutschland bzw. Exclusive HiFi bzw. Vinyl. Und gerne reposten wir das in unseren Stories auf Instagram. Und ja, möchtet ihr Inhalte bzw. Links von uns zum Beispiel in euren Lieblingsgruppen teilen, dann freuen wir uns natürlich ebenfalls über ein Tagging bzw. freundlich erwähnen und kommentieren fleißig zurück. Ihr kennt ja den Markus, der schreibt auch mindestens einmal zurück, ist da sehr aktiv auf Social Media. Wir verstehen so Community und so macht es gemeinsam noch mehr Spaß. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs treue Lauschen bis zum letzten Schluck aus unserer Kaffeetasse. Macht's gut. Ciao.